Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Ich glaube, es gibt mehr als nur diesen Bürohengst zu spielen. Ich glaube, es gibt mehr als nur irgendwelche materiellen Dinge nachzueifern. Und das war für mich der Moment, als ich mich persönlich selber dazu entschlossen habe, zu sagen, ich muss was ändern, ich will die Welt bereisen.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Er wird verhaftet, angeschossen, ausgeraubt. Er durchsegelt einen Hurricane auf dem Pazifik, arbeitet als Reisejournalist für eine renommierte Fluggesellschaft, versucht sich als Schmuggler und verdient sich ein paar Dollar als Tripper in Las Vegas. Dieser verheißungsvolle Satz ist auf dem Umschlag eines Buches zu lesen, das der Gast dieser Folge verfasst hat. Der Gast heißt Nick Martin und das Buch trägt den schmissigen Titel »Die geilste Lücke im Lebenslauf. 6 Jahre Weltreise«. Wie es dazu kam, dass er Job und Sicherheiten, Freunde und Alltag zurückließ und auf eine Weltreise ging, die in gewisser Weise bis heute andauert, und was er unterwegs erlebt hat und wie ihn all das verändert hat, von all dem erzählt er in dieser und in der nächsten Episode. Diese beiden Folgen sind übrigens nicht zuletzt auch durch euch zustande gekommen. Ich habe sie im Podcast seit längerer Zeit nicht mehr erwähnt und promoted, aber auf unserer Website gibt es noch immer die Möglichkeit für euch, eure Vorschläge für spannende Gäste einzureichen oder auch für die Vorschläge anderer Hörerinnen und Hörer zu voten. Wir schaffen es nicht, alle Wünsche zu berücksichtigen, und manchmal dauert es auch ziemlich lange, aber viele eurer Vorschläge haben wir bereits verwirklicht, zum Beispiel mit Joey Kelly, mit Motorradfahrerin Lea Rieck oder auch mit Frank Herrmann, der ein Buch über nachhaltiges Reisen geschrieben hat. Die Funktion ist zugegebenermaßen etwas versteckt. Ihr findet sie auf der Website unter Podcasts, dann unter Weltwach Podcast und dort unter Dein Wunschgast. Ich bin jedenfalls weiterhin gespannt auf eure Vorschläge. noch zwei kurze Anmerkungen. 6 Jahre Weltreise, das ist also das Thema dieses Mal. Und das ist natürlich etwas, das momentan, also in Zeiten von Corona, nicht realisierbar ist, nicht im Ansatz. Versteht diese Folge also bitte weder als Aufruf, es Nick jetzt direkt gleich zu tun, noch als geschmacklose Provokation nach dem Motto, wir wollen euch jetzt unter die Nase reiben, was momentan alles nicht möglich ist. Nein, versteht es bitte als Unterhaltungsangebot, als Reisen im Kopf. Und dafür ist diese Folge wunderbar, denn Nick erzählt wirklich sehr unterhaltsam. Und auch über das Gespräch hinaus ist diese Folge wieder recht vollgepackt. Im Anschluss an Nick gibt es Folgendes. Erstens, ich verrate euch endlich, warum ich eigentlich hier in Philadelphia bin und auch im Frühjahr schon für mehrere Monate hier war. Und ich gebe euch einen kleinen Einblick in mein bescheidenes Engagement im US-amerikanischen Wahlkampf. Zweitens, es gibt einen unterhaltsamen Gruß von Ameisenbärenforscherin und Tropenökologin Lydia Möcklinghoff, die es mittlerweile mit Mühe und Not, aber immerhin, wieder ins Pantanal in Brasilien geschafft hat. Und drittens gibt es natürlich wieder die Stimmenpost, also Beiträge von Hörerinnen und Hörern. Dieses Mal mit dabei ist unter anderem Nadine Punks mit einer herrlichen Anekdote zum Thema Scheitern. Was es dieses Mal nicht gibt, ist eine Lesung von Andreas Altmann. Die Folge wäre sonst einfach zu lang geworden. Die gibt's dann nächstes Mal wieder. Und jetzt geht's los mit Nick. Viel Spaß dabei. Hallo Nick, willkommen bei Weltwach. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch, ja. Ich würde unser Gespräch gern mit einer denkwürdigen Nacht beginnen. Eine Nacht, mit der du auch in das Buch einsteigst, das du geschrieben hast und die sich dir ja ziemlich tief eingebrannt hat. Wir befinden uns in El Salvador, mitten in einem Ghetto und zwar in einem fensterlosen Raum. Was ist dir dort widerfahren?
Ich weiß so, es war heiß. Es war, die Hitze stand tatsächlich komplett unterm Dach. Moskitos sind rumgeschwirrt und ich war in Soyapango Couchsurfen. Und mein Couchsurfing-Host, der Borgmann, mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund, mein El Salvadorianischer Zahnarzt sozusagen, wohnte damals mit seiner Mama und seinem Bruder in einem ganz, ganz kleinen Haus. Und ich bin aufgewacht, denn ich habe 2 Schüsse gehört. Und ich hatte am Anfang gedacht, das sind irgendwelche Kinder, die Böller zünden, aber das war halt schon früh, so um 2:30 und ich bin aus dem Bett gesprungen, mir lief der Angstschweiß runter und letztendlich hatte ich dann ein komplettes Kopfkino. Und bis ich dann halt gemerkt habe, okay, es waren keine Böller. Und am nächsten Tag habe ich tatsächlich erfahren, dass in der Nacht 2 Ecken weiter eine Schießerei stattgefunden hat und ein 17-jähriger Junge dadurch sein Leben verloren hat.
Warum warst du in diesem Ghetto? Also du hast das Stichwort Couchsurfen angesprochen, aber was hat dich ausgerechnet dorthin geführt?
Ich glaube, das allgemeine Abenteuer. Es war jetzt nicht dieses, oh mein Gott, da ist ein Ghetto, da muss ich unbedingt rein, sondern es war eher die Naivität, die mich dahin geführt hat. Dieses, ich bin durch Zentralamerika am Reisen, ich wollte El Salvador für mich kennenlernen, ich wollte die Hauptstadt besuchen. Und ich habe über Couchsurfing jemanden gefunden, der einen Schlafplatz offeriert hat. Und den habe ich angeschrieben. Und letztendlich hat er mich an der Bushaltestelle abgeholt. Und ich wusste noch nicht, dass es in El Salvador, in diesem Ghetto Soyapango, ich wusste gar nicht, dass es dieses Ghetto überhaupt mehr oder weniger gibt. Ich wusste auch nicht, unter welchen Umständen die Menschen dort leben. Und dass direkt vor seinem Haus irgendwie ein abgebranntes Auto war. Und das habe ich ja auch erst mit, also so Stück für Stück mitbekommen. Und dass er mich auch gewarnt hat, nicht irgendwie alleine rumzulaufen oder abends, wenn es dunkel ist, dass wir nicht mehr rausgehen sollten. Und das war mehr oder weniger die Naivität, die mich dahin geführt hat, in diesen fensterlosen Raum damals.
Und eben die Gastfreundschaft von besagtem Borgmann, der eben diesen Schlafplatz angeboten hat und den du dadurch dann auch kennengelernt hast. Mhm. Und du bezeichnest ihn in deinem Buch auch als Freund fürs Leben, also dass diese Begegnung hat wirklich viel gebracht und auch diese Nacht, die du da durchlitten hast. Warum hat er so einen starken Eindruck bei dir hinterlassen?
Weil er mir von Anfang an dieses Gefühl gegeben hat, was es heißt, wenig zu besitzen, aber trotzdem in der Lage zu sein, unwahrscheinlich viel zu geben an Lebensfreunde, an Gastfreundschaft. Ich meine, ich war für eine Woche bei ihm und er ist jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, 2 Stunden zur Arbeit gependelt, war da 12 Stunden in seinem Job, am Rumrödeln, am Zahnstein wegmachen, am was man halt so als Zahnarzt macht und dann kommt er abends um 10 Uhr wieder heim und normalerweise dieses typische, boah, ich hatte einen 12-Stunden-Tag und ich bin total erledigt und total platt, erstmal auf die Couch setzen, ne, und irgendwie Netflixen oder so. Aber der kam mit einer Energie heim und hat mich ausgefragt, was ich denn heute schon alles erlebt habe, was ich gemacht habe, ob ich schon Pupusas gegessen habe, ob wir nochmal rausgehen wollen, seine Freunde treffen wollen. Und der hatte so eine Energie und das war für mich eine komplett neue Erfahrung, weil ich halt andere Menschen, ich meine, durchs Reisen, man erlebt ja, also man lernt ja so viele unterschiedliche Menschen kennen, unwahrscheinlich viele Charaktere aus verschiedenen sozialen Hintergründen, religiösen Hintergründen, also ein komplett anderer Aspekt von Persönlichkeiten aus anderen Ländern. Und ich weiß nicht warum, aber der hat es mir einfach angetan. Oder wahrscheinlich genau aus diesen Gründen hat es mir so angetan. Und es war von Anfang an eine sehr, ja, offene Freundschaft. Er hat ganz kleine Brüche Deutsch gesprochen. Ich habe mich mit ihm auf Spanisch unterhalten. Er hat versucht, auf Deutsch zu antworten. Und wenn wir beide mal komplett in Lost in Translation waren, haben wir angefangen, Englisch miteinander zu reden. Und so entstand die Freundschaft. Und so entstand die Möglichkeit, dass ich 2016, sprich 3 Jahre später, nochmal zu ihm gereist bin für einen Monat. Und daraus ist mehr oder weniger entstanden, dass er 2017 und 2018 zu mir nach Deutschland gereist ist.
Schön. Wie hat er über diese nächtliche Schießerei am nächsten Morgen gedacht und gesprochen? Hat er dich irgendwie versucht zu beruhigen? War er selber entsetzt oder hat er das Schulterzucken zur Kenntnis genommen nach dem Motto, ja gut, alles ganz normal?
Es war tatsächlich eher fast die dritte Variante. Also es war jetzt nicht so ein komplettes, war eine Schießerei, sondern ich bin aufgestanden früh und habe gemeint, ob die das auch gehört haben. Und also ich habe ja in seinem Zimmer geschlafen. Also er war so gastfreundlich, ich musste in seinem Bett schlafen und er hat die Couch genommen. Also er hat mich auch gar nicht als Couchsurfer auf der Couch hätte schlafen lassen. Aber als ich am nächsten Tag aus dem Zimmer gekommen bin und gefragt habe, ob die das auch gehört haben, dann waren seine Mama, sein Bruder und er am Frühstückstisch gesessen und haben gemeint, ja, Schießerei. Habe ich gemeint, okay und weiter. Und dann haben sie gemeint, ja, die Nachbarschaft hat schon erzählt, da kleiner Bandentumult, Bandenkrieg, ist ein 17-jähriger Junge ums Leben gekommen. Also relativ emotional los. Und er hat mich jetzt nicht wirklich geschockt, dass sie so reagiert haben, aber ich meine, das ist deren, ja, täglich Brot. Und als ich 2016 bei ihm war, da waren wir in seiner kleinen Küche gesessen und haben für seinen Deutschtest gelernt und auf einmal angefangen, die Wände zu wackeln. Und ich guck so nur so panisch um mich und ich so, hä, habe ich jetzt irgendwie einen Kreislaufkollaps? Und er so, nee, das ist ein Erdbeben. Ich so, ach, das sagst du einfach so? Er so, ja, passiert hier öfters. Also der ist da auch, ich sag jetzt mal, schon ein bisschen abgebrannter gewesen.
Du warst zu dem Zeitpunkt ja auch schon so ein bisschen härter im Leben als noch einige Jahre zuvor. Wie hätte denn dein früheres Ich über diese Situation gedacht? Also dein Ich vor der Weltreise.
Bezogen auf die Schießerei?
Ja.
Ist eine gute Frage. Ich kann es ehrlich sagen, ich habe nur eine Vermutung. Und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich sofort panisch aus dem Raum rausgelaufen, hätte den Walkman wachgemacht und habe gemeint, oh mein Gott, was ist das? Es ist... kommt jetzt nicht hierher. Also die Gedanken hatte ich tatsächlich auch 2013. Da habe ich auch ein Kopfkino gehabt, ob jetzt nicht vielleicht die Gangster in unsere Straße reingehen oder vielleicht irgendwie die aneinanderliegenden Häuser vielleicht auch noch ausrauben. Und ich glaube, ich hätte damals einfach noch viel mehr Panik geschoben und noch viel mehr Blut und Schweiß geschwitzt.
Okay, dann sprechen wir aber gerne noch ein bisschen weiter über dein früheres Ich. Wir machen jetzt einen größeren Schritt zurück. Wie sah denn dein Leben, sagen wir mal, nach deiner Ausbildung aus?
Nach meiner Ausbildung, also ich bin ja gelernter IT-Systemkaufmann, bin betriebsbedingt ausgebildet worden. Das heißt, ich habe in einer kleinen Softwarefirma gearbeitet, die kaufmännische Software an den Mann gebracht hat. Und während der Ausbildung hat sich schon immer herauskristallisiert, dass ich so eine Art Menschensmensch bin. Also ich kann die Leute gut zuquatschen und ich bin prädestiniert für den Vertrieb. Und nach meiner Ausbildung, die habe ich relativ gut abgeschlossen, hieß es, dass ich direkt in den Vertrieb mit einsteige und ich hatte einen Firmenwagen. Ich hatte tatsächlich auch noch ein bisschen was im Support mit zu tun, aber mein Hauptfokus war halt eher so auf die Distribution und Verkauf von Software gelegen. Und meine Arbeitszeiten, Montag bis Freitag, 8:30 bis 5:00 ungefähr, halbe Stunde Mittagspause oder Stunde. Und ich sag jetzt mal so dieses typische 9-to-5. Ich fand mein Leben cool, okay, wie das halt so ist, wenn du mit 22 Jahren schön im Anzug rumlaufen kannst, eine richtig schöne fancy Businesskarte fahren kannst und ja, ich fand das eigentlich cool. Ich meine, vom Gehalt her, da ist man ja nie zufrieden, da kann man ja immer ein bisschen mehr haben, aber ich fand es damals nicht so schlimm. Also mein Nettoeinkommen betrug damals 1258 Euro und ein paar zerquetschte Cent Und ja, ich habe halt so von Woche zu Woche gelebt, habe mich auf meine 24 Urlaubstage im Jahr gefreut. Und ja, am Wochenende war ich mit meinen Jungs unterwegs, war mit Freunden unterwegs, war im Kino, war in der Bar, habe mich da über Ramazzotti Sauer auf Eis oder mit Bier über die Bar gelehnt und habe übers Leben philosophiert und wie man das halt so macht, ne, Arbeitgeber ist doof, ich würde gern das machen, wir haben über Träume und Ziele geredet, aber es war halt wirklich nur Reden.
Und eben auf den Urlaub freuen. Und diesen Urlaub, den hast du dann eines Tages, eines Jahres genutzt und bist nach Neuseeland aufgebrochen.
Genau, richtig. Das war im März 2009. Da musste ich tatsächlich darum kämpfen, meine im Jahr zur Verfügung stehenden 24 Urlaubstage, das ist ja letztendlich gesetzlich vorgeschrieben, mindestens 24 Tage in Deutschland zu haben. Und ja, ich musste darum kämpfen, 24 Tage Urlaub zu nehmen, um dann in den Flieger zu steigen, um ans andere Ende der Welt zu fliegen, nach Neuseeland.
Was hast du dir davon versprochen?
Ich hatte keine wirklichen Vorstellungen. Ich wusste nur, es ist einer der am weit weg liegendsten Punkte von Deutschland. Und im März, das ist in Deutschland ja so eine ganz spezielle Phase. Ich nenne es immer so diese Hochphase vom Winterdepressivsein. Das fängt so im Spätseptember, Anfang Oktober an. Das ist so, das Wetter wird schlimmer, es wird kälter, grauer, niesiger und du bist chronisch untersommert. Und du hast dann irgendwie den Oktober, den November, den Dezember, den Januar, den Februar, den März. Das sind 6 Monate, wo du chronisch untersommert bist. Meistens hängst du die Zähne wirklich nur noch zum Trocknen an die Luft und die ganze Zeit halt, ja, du lächst nach Vitamin B, nach Sonne. Und so genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Hochphase Ende März für mich eingetreten ist, steige ich in den Flieger, fliege um die halbe Welt, steige in Neuseeland aus dem Flugzeug raus, laufe durch das Terminal, die Türen gehen auf und ich knall gegen so eine 30-Grad-Wand. Bam! Ich in Neuseeland. Das war ein Hoch der Gefühle. Und ich hatte keine wirklichen Vorstellungen, was ich da machen wollte, außer dass ich mir einen Campervan gemietet habe und halt durch Neuseeland fahren wollte. Das war letztendlich mein Ziel.
Das hast du auch gemacht und natürlich zahllose Erlebnisse gesammelt, da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, aber ein Erlebnis war ganz besonders entscheidend und das spielte sich um ein Lagerfeuer herum ab.
Aha, das war tatsächlich am ersten Abend und du musst dir vorstellen, der Nick kommt aus seiner Ausbildung, aus seinem ganz normalen Betrieb raus, hat 24 Tage Urlaub, hat keine Ahnung von Tuten und Blasen und würde gerne auch mal ein bisschen reisen, aber hey, ich bin 24 Tage in Neuseeland am anderen Ende der Welt. Ich setze mich in meinen frisch gemieteten Van, fahre los, hatte als Deutscher natürlich einen Plan im Hinterkopf, wo ich landen wollte an diesem Abend. Das war die Coromandel Peninsula, also östlich von Auckland. Und ich sitze in meinem Van, Musik aufgedreht, Sonnenbrille auf, Fenster runter und halt hier schön ne, durch Neuseeland die Nordinsel cruisen. Den Strand, den ich angepeilt habe, den habe ich nie gefunden. Ich habe mich komplett verfahren. War mir in dem Moment aber auch egal, weil irgendwann ist ein anderer Strand mir, oder das, an dem ich vorbeigefahren bin. Und habe ich mir gedacht, ja, geil, da will ich übernachten. Und dann schön im Blinker gesetzt, runtergefahren, schön in den Sand gesetzt, was nicht so eine gute Idee war. Das habe ich aber erst am nächsten Morgen dann erfahren, als ich dann wieder rausfahren wollte. Und ich setze den Van in den Sand, ich mache den Kofferraum auf, hol Stuhl raus, einen Tisch, eine Flasche Wein. Ich habe vorher natürlich ein bisschen eingekauft. Und dann ist bei uns Männern ja so, sobald wir in der Natur sind, kommt dieses MacGyver-Gefühl in uns hoch. Das heißt, du hast sofort irgendwie Feuerholz sammeln für ein Lagerfeuer, irgendwie ein Stecken anschnitzen, um deinen eigenen Fisch aus dem Meer zu holen. Hat auch nicht funktioniert. Aber die Idee hatte nicht nur ich, das waren auch andere Backpacker, die mit ihrem Van hingefahren sind. Und wir haben uns kurzerhand zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, zusammen ein Lagerfeuer machen, zusammen ein sogenanntes Potluck-Dinner veranstalten. Wusste ich damals nicht, was es ist, aber jeder kocht irgendwas und wir teilen das untereinander auf. Und als die Sonne dann unterging und wir hatten so ein Lagerfeuer direkt am Strand, ja, haben die anderen angefangen, Reisegeschichten zu erzählen. Ich habe ja bis dahin noch nichts erlebt gehabt. Ich habe eigentlich nur zugehört und irgendwie später der Abend wurde, desto größer ist mein Kinn in den Sand gefallen, weil ich die ganzen Abenteuergeschichten von den anderen Reisen gehört habe. Und als dann irgendwann der Rotwein auch leer war und sich alle in ihre Vans verdrückt haben, um zu schlafen, saß ich noch ein bisschen da, habe so ein bisschen in die Glut reingeschaut. War immer noch mein erster Abend in Neuseeland. Ich war so voller Endorphine und also Glückshormone und Adrenalin gespickt und bin ich irgendwann auch in den Van rein. Und dann ist es mir wirklich schlaghaft gekommen, als ich in meinem Van lag, so den Sternenhimmel hinten aus dem Fenster noch ein bisschen anschauen konnte. Und ich habe von links nach rechts, von den beiden Ohren hin, nur gegrinst. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, Wann ich das letzte Mal, also ich konnte mich 2009 nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einfach so zufrieden, so glücklich in diesem Moment gelebt, eingeschlafen bin. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich hatte dieses Grinsen immer noch drauf. Und das ging auch nicht weg für für die ganzen 3 Wochen, die ich unterwegs war. Das, den Abenteuer erlebt, Menschen kennengelernt, die Landschaft Neuseelands für mich entdeckt. Und das war für mich einfach ein Erlebnis, das hat sich so tief in mir reingebrannt, würde ich sagen. Am Anfang wusste ich nicht, dass das Neuseeland mit mir macht. Auch als ich heimgekommen bin, hätte ich nicht gedacht, dass das mich in die Richtung schiebt. Aber tatsächlich, Neuseeland war letztendlich der Trip, der mich dazu gebracht hat, so ein bisschen auch mein Leben zu überdenken und zu sagen, ist das wirklich so cool, was ich mache? Bin ich damit zufrieden? So in diesem Karrierepfad, in diesem Hamsterrad drin zu sitzen, um materiellen Dinge nachzueifern, um irgendwelchen Menschen zu beeindrucken, von denen ich dann sowieso am Ende nichts halte.
Und genau diese Fragen wurden dann natürlich umso lauter in dir, als du zurückgekehrt bist nach Deutschland und mit deinem vorherigen Leben natürlich wieder konfrontiert warst, wieder deinem Job nachgegangen bist. Wie gelang es dir denn, dich in Deutschland dann wieder einzufinden?
Gar nicht. Deswegen bin ich auf Weltreise gegangen. Nein, also tatsächlich ist es so, das kennt wahrscheinlich jeder, der normalen Job nachgeht und der hat längere Zeit Urlaub. Du kommst aus dem Urlaub heim und du bist energetisch aufgeladen. Du hattest so viele tolle Geschichten und Erlebnisse und Sonne im Gepäck und dann kommst du heim und du bist gut gelaunt und du gehst in die Bürotür rein, rufst ein lieb gemeintes Guten Morgen an deine Arbeitskollegen und alle gucken dich an. Die waren natürlich nicht im Urlaub und schauen dich nur an und sagen, guten Morgen. Und dann denkst du sofort, ah, okay, geil, bist wieder zu Hause. Und dann dauert es nicht lang. Also ich würde sagen, so maximal eine Woche oder zwischen 1 und 2 Wochen. Bis du wieder in diese Alltagsroutine, in diesen Trott reinkommst. Das heißt, du stehst frühs auf, bist verschlafen, gehst auf den Balkon, Kaffee, Zigarette, fährst zur Arbeit wie so eine Art Roboter. Und an einem Freitagabend verlässt du das Büro und du bist gut gelaunt, weil du denkst, ja Mann, Wochenende, geil, endlich wieder Freizeit haben. Aber genauso hast du an einem Sonntagabend um 20.15 Uhr einen Blockbuster irgendwo auf irgendeinem Kanal anzugucken, hast aber so ein komisches Grummeln in der Bauchgegend, wo du denkst, ach scheiße, morgen wieder arbeiten. Und dieses Gefühl, das hatte ich auch, aber umso mehr hat's mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte so Hummeln im Hintern, ich konnte gar nicht mehr wirklich normal da sitzen und sagen, ja, ist halt so, sondern ey, da ist irgendwas, das will an die Oberfläche, das hat gebrodelt. Und ich sag, also ich lieb's in bildhaften Vergleichen zu sprechen, Neuseeland hat, glaube ich, bei mir einen Funken ausgelöst und dieses Feuer wurde immer größer und größer, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir persönlich einfach mal 5 Minuten Zeit genommen habe, hab mir ein Stück Papier hergenommen und hab wie so Gleisen aufgezeichnet. Und diese Gleisen, also jede Schiene, das war so ein Jahr. Ich war damals dann 23, habe gemeint, so, eine Gleise ist dann 24, 25 und so weiter. Und ich habe mir das aufgemalt und habe mir das einfach bildhaft vorgestellt, dass ich in ein paar Jahren natürlich mehr Geld verdienen würde, noch einen größeren Geschäftswagen hätte, vielleicht irgendwann stellvertretender Vertriebsleiter werde, vielleicht irgendwann Niederlassungsleiter. Und ich komme so ungefähr beim 50., 60. Lebensjahr an. Und habe mir das wirklich bildhaft vorgestellt. Und der Gedanke, dass ich mit 50 oder 60 Jahren immer noch diesen Job ausübe, natürlich mehr Geld habe, mehr Sicherheit, Familie, Haus, Frau, whatever, der Gedanke hat mir Angst gemacht. Und das war für mich der springende Punkt, als ich für mich entschlossen habe, ich glaube, es gibt mehr als nur diesen Bürohengst zu spielen. Ich glaube, es gibt mehr als nur irgendwelche materiellen Dinge nachzueifern. Und das war für mich der Moment, und den fand ich für extrem wichtig im Nachhinein jetzt, als ich mich persönlich selber dazu entschlossen habe, zu sagen, ich muss was ändern, ich will die Welt bereisen.
Und den allerersten Funken hat Neuseeland gesetzt, hat dieser allererste Abend gesetzt oder entzündet, als du mit diesen Reisenden gesprochen hast. Vielleicht kann man ja noch dazu sagen, ja, die haben von ihren Abenteuern erzählt, aber das waren eben auch nicht nur Abenteuer, wie du sie dort in Neuseeland erlebt hast, nur in Anführungszeichen, 3 Wochen Roadtrip, sondern da wurden dir ja ganz andere Lebensentwürfe gezeigt und offenbar, absolut, da waren ja Leute mit dabei. Ja, bitte.
Ich habe ein deutsches Pärchen kennengelernt, die haben gemeint, die sind seit 3 Monaten unterwegs. Und da war ein französisches Pärchen, die haben gesagt, ja, wir sind seit einem Jahr auf Weltreise. Ich war da am ersten Tag meines 3-wöchigen Urlaubes und ich dachte nur so, hä? Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie man so lange reisen kann, wie man sich das ja, realisieren oder verwirklichen könnte. Das war für mich komplett ein Mindfuck. Sorry für den Ausdruck, aber ich war einfach komplett geflasht diesbezüglich.
Und das hat dazu geführt, dass du diese Hummeln hattest, als du wieder zu Hause warst. Aha. Und dann eben dich irgendwann entscheiden musstest, wie es jetzt weitergehen soll.
Richtig. Und typisch deutsch, wie das so ist, wenn du halt sehr in einem Sicherheitsnetz aufgewachsen bist. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht und meine Idee war, ein Sabbatical-Jahr zu machen, also ein Sabbatjahr. Das heißt, ich würde noch 2 Jahre arbeiten, nur 2 Drittel meines Lohnes bekommen und dann das 3. Jahr freigestellt werden, das restliche 1/3 meines Lohnes ausgezahlt bekommen, dass halt noch die Sozialversicherungsbeiträge gedeckt sind und so weiter und so fort. Also so ein typisches Sabbatjahr. Und ich habe das alles schön auf ein paar DIN A4-Seiten auf dem Computer zusammengeschrieben, schön Times New Roman, Schriftgrad 12, ausgedruckt, hab einen Termin bei meinem Chef beantragt und irgendwann war er mir gegenüber gesessen und ich zeig ihm meine Idee, ich schieb so die Blätter rüber und er guckt es sich so an und liest so die 1. Seite, die 2. Seite, die 3. Seite, und auf der 4. Seite, die letzte Seite angekommen, guckt er mich an und sagt, Und in dem Moment hat er ja bildhaft das Blatt auseinandergerissen, das Ding in die Tonne getreten und hat zu mir aber gesagt, Nick, sorry, du bist ein guter Mitarbeiter, dich können wir nicht einfach so gehen lassen. Und ich würde sagen, damals war es so ein bisschen eine Kurzschlussreaktion, aber ich glaube, unterbewusst war mir das einfach schon sicher. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, dann glaube ich, werde ich kündigen. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen trocken rüber. Normalerweise auf einer Show sage ich, dann stand ich da und ich habe auf den Boden gespuckt und ich kündige. Aber wirklich, wie es war, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe wirklich gemeint so, okay, ich glaube, ich kündige. Das war eher eine Frage als eine Aussage. Und ich habe nicht richtig scheiße gefühlt. Also so dieses, oh, lebe deinen Traum, einfach mal machen. Das hat schon wahre Punkte. Aber dir sagt keiner, dass sich das verdammt nicht gut anfühlt. Und auch das Feedback von meinem sozialen Umfeld danach, da kam keiner zu mir her und hat gesagt, Nick, geil, du kündigst deinen Job, um auf Weltreise zu gehen, du kriegst erstmal ein schönes High Five. Nee, die haben alle nur gemeint, sag mal, bist du bescheuert? Du gibst deine Karriere, dein Auto, deine Business-Ziele, alles auf, nur um reisen zu gehen? Und damals konnte ich nichts anderes antworten, außer ja. Also nicht, dass ich bescheuert bin, aber dass ich das halt aufgebe, um meinen Traum einer Weltreise zu realisieren. Und da war die halbe Miete aber schon gegessen, weil ich mich davor ja schon persönlich dazu entschlossen habe, das Ding wirklich durchzuziehen. Und das ist einmal der Entschluss und zum zweiten setzt du dir dann automatisch auch deine Prioritäten anders, wie ich das dann auch realisiere. Sprich Finanzen, Planung, Weltreise, Visa, Pipapo, was da alles so dazugehört. Aber das war der Anfang. Der Anfang vom Ende von meinem normalen Leben.
Genau, so schreibst du es in der Art auch im Buch. Da schreibst du an dieser Stelle: der Beginn einer neuen Ära, der Anfang eines neuen Lebens. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich wusste nur, was ich zurücklassen würde. Und das war nicht weniger als mein bisheriges Leben. Also tatsächlich eine ganze Menge, was du da zurückgelassen hast. Und dein Vater hat in diesem Zusammenhang dann auch beim Abschied am Flughafen einen weisen Satz gesagt. Er hat gesagt, Nick, es war schön, dich als den Menschen, der du bist, kennengelernt zu haben. Wenn wir uns wiedersehen, wirst du ein anderer sein. Wie hast du damals auf diesen Satz reagiert? Hat er dich eher irritiert oder hast du ihn direkt nachvollziehen können?
Nee, nachvollziehen konnte ich ihn überhaupt nicht. Also ich war ja sowieso komplett verstört und habe auch wieder eine komplette Heulszene am Flughafen gehabt, weil mein Bruder da war, meine Mom, mein Bruder und irgendwie der Sohnemann geht für geplant 1 Jahr auf Weltreise und ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber als mein Dad mir das gesagt hat, hätte ich gedacht zu verstehen, was er meint, was er damit aber wirklich gemeint hat. Habe ich dann realisiert, als ich dann nach insgesamt 2 Jahren für einen kleinen Aufenthalt wieder heimgekommen bin. Und als ich ihn angeschaut habe, wir haben uns umarmt. Wir haben darüber nie wieder gesprochen, aber alleine der Blickkontakt hat halt einfach ja gesprochen, dass ich es dann verstanden habe, was er gemeint hat. Mein Dad war früher auch viel reisen, zwar jetzt nicht so viel wie ich, war nur zu anderen Zeiten, der war irgendwie in den 70er Jahren in Kanada irgendwie unterwegs. Aber er wusste damals am Flughafen, was auf mich zukommt, was es heißt zu reisen. Es geht nicht nur um irgendwelche Kulturen zu erleben oder um irgendwie mal ein Mojito am Strand in Mexiko zu trinken, sondern es geht auch darum, dich persönlich als Person komplett anders neu kennenzulernen, dass dir Grenzen aufgezeigt werden, physisch, psychisch, dass du jeden Tag außerhalb von deiner Komfortzone irgendwie neue Herausforderungen bestehen musst. Manchmal kleinere, manchmal größere. Aber das Ganze drumherum, nicht umsonst sagt man, Reisen ist die beste Uni des Lebens, weil es dich tatsächlich in so vielen verschiedenen, unterschiedlichen Sektoren, Kategorien, ja, Facetten des Lebens bereichert und belehrt.
Wie ging die Reise los?
Mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko.
Und dann hat es ja auch gar nicht so lange gedauert, bis du direkt mal in einen Hurricane geraten bist.
Ja, das hat ungefähr 3 Monate gedauert.
Ja, wo war das?
Das war an der Westküste von Mexiko. Also damals war ich ja total ein riesengroßer Fan von der Plattform Couchsurfing. Und damals gab es noch die Option, dass egal wo du dich eingeloggt hast, er halt deinen Bestimmungsort also erkannt hat auf der Plattform und du konntest von Hosts in deiner Nähe suchen. Und ja, da habe ich halt jemanden gefunden, der einen Platz auf einer Kajüte, also auf einem Katamaran angeboten hat, um nach Cabo de Lucas zu segeln. Und angelegt war dieser Katamaran in Mazatlan und es war letztendlich ein Trip von, ich sag jetzt mal, knapp 3 Tagen. Und diese 3 Tage waren auch wunderschön, also das erste Mal überhaupt auf einem Katamaran gewesen, auf dem offenen Meer, also auf dieser Landeszunge von Baja California, bisschen weiter südlich, ins Landesinnere rein. Und wir waren insgesamt zu 4 auf diesem Katamaran. Es waren 3 Couchsurfer mit mir, also ich als Deutscher, dann gab es Emil in Schweden und JC von Portland und unser Captain, also Captain Gary. Und wir hatten einfach eine tolle Zeit. Ich meine, er hat mir das Segeln mehr oder weniger beigebracht. Er hat gezeigt, wie man Thunfisch filetiert. Und also ich hatte da mein frischestes Sushi in meinem Leben. Wir haben Wale gesehen, Haie gesehen, Delfine gesehen. Uns ist ein Schwarm Fliegenfische mal komplett über diesen Katamaran gebraust. Es war der absolute Wahnsinn. Und wie halt so oft beim Reisen, es macht keinen Sinn, seine komplette Reise zu planen. Und damals, ich war ja noch relativ grün hinter den Ohren, hatte ich auch von vornherein geplant, irgendwann in Mexico City anzukommen, nach Atlanta zu fliegen und dann die Ostküste der USA hochzureisen. Als ich auf diesem Katamaran war und dann in Cabo de Lucas letztendlich nach 3 Tagen angekommen bin und wir hatten alle so eine tolle Zeit, habe ich mich spontanerweise dazu entschieden zu sagen, ganz ehrlich, scheiß auf den Flug von Mexico City nach Atlanta, ich bleibe auf diesem Katamaran. Und der Weg war dann noch hoch bis nach Ensenada. Das liegt südlich von Tijuana und es waren nochmal so 5-6 Tage geplant, wo wir mit dem Katamaran entlang der Küste hochsegeln sollten. Aber bezogen auf das, was du schon angeteasert hast, es ist nicht immer nur alles Pommes und Disco, beziehungsweise Windstill und Sonnenschein auf dem Meer, sondern da kam irgendwann auch mal ein bisschen kälterer Wind vom Norden, also von Alaska oben. Ja, und wenn warmer Wind oder warmes Wetter auf kaltes trifft, dann kannst du ab und zu mal ein bisschen donnern und blitzen und windig sein. Und ja, im Nu komma nix haben wir uns in einem Hurricane wiedergefunden. Das heißt, du hattest Wellen, die ja gefühlt so eine Hauswand groß waren. Und so ein Katamaran ist ja eigentlich dafür gedacht, dass es so richtig schön smooth über die Wellen gleitet. Aber wenn die Wellen relativ groß und spitz reinkommen, dann bohrt sich dieser Katamaran diese Wellen hoch, geht über diese Wellenzunge und knallt auf der anderen Seite wieder runter. Und dieses Gefühl kennt jeder von uns. Das ist dieses Achterbahngefühl, wo komplett dein Magen sich mal auf links dreht. Und wenn du das für 2 Tage am Stück hast, und JC, der arme Kerl, der war schon bei normalem Seegang die ganze Zeit seekrank, das zeigt dir nicht nur körperliche, also physische, sondern auch psychische Grenzen auf. Nämlich als ich dann wir hatten ja auch verschiedene Segelschichten. Also meine Segelschicht war meistens nachts von 2 bis 4 Uhr früh oder 2 bis 6 Uhr, je nachdem. Das heißt, es war stockdunkel. Du konntest die Hand vor Augen nehmen und du hast deine Hand nicht gesehen. Da war kein Licht, kein gar nichts. Das einzige Licht, das wir hatten, war das vom Kompass oder wenn halt irgendwie mal Vollmond war. Aber zum Zeiten, wo der Hurricane drüber geblasen hat und du in deiner linken Kufe vorne drin sitzt und wirklich alle 7 Sekunden dieses Achterbahngefühl hast und irgendwann mal versuchst einzuschlafen, so gefühlt 2:30, auf einmal wache ich auf, hab übelsten Druck auf den linken Arm und ich erschreck und ich guck hoch und wer mich da packt, und es war der Emil, der Couchsurfer aus Schweden, und der schüttelt mich und sagt nur, Nick, ich habe Hackfleischsoße in meiner Unterhose, ist tatsächlich der einzige deutsche Satz, den er sprechen konnte. Und seine Augen haben mir nur verraten, er hat echt Panik. Und er war ein besserer Segler als ich. Er hatte schon ein bisschen vorher Erfahrung und er sagt nur, Captain Gary hat gesagt, wir müssen hoch auf die Brücke, der Wind ist zu arg, wir müssen das Segel runternehmen. Und ich habe mich dann schnell angezogen, bin hochgelaufen und ich hatte aber immer so dieses unterbewusste Sicherheitsgefühl. Das ist bei dir automatisch drin, wenn du, ich sag jetzt mal, in einer sicheren Umgebung aufgewachsen bist. Nämlich die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Und dann denkst du, du gehst hoch und Captain Gary, ne, steht an diesem Steuerrad und segelt, manövriert durch diesen Hurricane durch. Aber dann kommst du da oben an und du siehst einen Erwachsenen, ein erwachsenes Mannsbild, der einzig erfahrene Segler auf diesem Katamaran. Und er schaut dich an und du siehst die Angst in seinen Augen. Und er fängt an loszuschreien, dieses, ihr werdet nicht auf diesem Katamaran rumlaufen, solange ihr euch nicht irgendwo festhaltet. Und wir gucken ihn nur so an wie drei Minions und dann wiederholt er sich das nochmal, indem er noch lauter schreit. Und wir schauen ihn nur so an, so okay, okay. Und dieses Gefühl, das kann ich dir sagen, das wünsche ich irgendwie keinem. Nämlich wenn du auf dem offenen Meer bist und du hast einen riesengroßen Wellengang um dich und das Katamaran wird von der einen auf die andere Seite geschleudert. Es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich auch tatsächlich Todesangst hatte. Und dieses Gefühl, das ist ganz schwer mit Wörtern zu beschreiben, aber du fühlst dich so klein, wenn du mitten auf dem Pazifik bist, riesengroße Wellen um dich rum und dir ist es egal, wie du ausschaust, wie du riechst, wie viel Geld du hast, was deine Freunde, was deine ehemaligen Arbeitskollegen von dir denken. Du hast diesen einen klaren Gedanken und es ist dieses, ich will überleben. Und diese Sicherheit, die du normal hast, also ich vergleiche das immer mit, du gehst zu irgendeinem Event, aber du hast einen Schlafplatz zu Hause. Das heißt, du weißt auf jeden Fall, wo du übernachtest. Das heißt, du kannst komplett gelassen diesen Event besuchen oder egal wohin gehen. Aber wenn du dieses Gefühl nicht hast, hast du andauernd Gedanken so, oh scheiße, wo soll ich heute Abend eigentlich schlafen? Ich weiß es nicht. Und wenn du das mal auf die Sicherheit deines Lebens, weil du nicht weißt, ob du das überlebst oder nicht, übertragen kannst, das ist ein Gefühl, das verlässt sich nie wieder in deinem Leben. Und das ist auch,
und hat wahrscheinlich,
das, ja? Das ist auch ganz komisch, nämlich als ich dann irgendwann wieder zu Hause war. Und ich meine, solche Abenteuer, die behältst du in deinem Herzen und die behältst du hier, die kann dir keiner mehr nehmen. Aber nicht nur die Abenteuer selber, sondern auch die Erfahrungswerte, die du damit machst. Steve Jobs hatte ich irgendwann mal gemeint. Sagt, du kannst das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Und als ich dann zu Hause an einer Bushaltestelle stehe und der Bus kommt 5 Minuten zu spät und meine mitwartenden Menschen fangen an, sich zu beschweren, so dieses, der Bus kommt schon wieder 5 Minuten zu spät. Dann überlegst du dir automatisch oder willst ihn eigentlich ins Gesicht schreien und sagen, sag mal, was ist denn dein Problem? Sei mal auf einem Katamaran im Pazifik und hab Todesängste. Das ist ein Problem. Und das sind lauter so kleine Punkte, die dich für den Rest deines Lebens prägen.
Und du hast wahrscheinlich tatsächlich auch einfach danach ein paar Wochen gebraucht, um wieder dich so ein bisschen zu erholen und geistige Stabilität zurückzuerlangen.
Absolut. Also es hat jetzt keine Wochen gedauert, aber alleine als wir in Ensenada dann irgendwann angekommen sind und ich meine, der Trip, der hat ja dann keine 5 Tage gedauert, sondern hat ja mittlerweile dann insgesamt 8-9 Tage gedauert. Das heißt, wir hatten irgendwann dann auch kein Proviant und es hat auch kein Thunfisch mehr angebissen und wir hatten nur noch diese Notrationen von trockenen Crackern und Oliven. Und ich muss zugeben, zu diesem Zeitpunkt, ich hasste Oliven. Ich hasste sie einfach. Mittlerweile muss ich sagen, ich liebe Oliven, sie haben mir das Leben gerettet. Aber als ich von diesem Katamaran runtergelaufen bin, dann hast du diese Motion Sickness. Das fühlt sich an, wie als wenn du auf Wasser wärst, obwohl du auf normal stabilem Grund bist. Und das braucht ein paar Stunden. Und ich habe mich da auch, das weiß ich noch, war das Hotel California in Ensenada, habe mir ein Zimmer genommen, habe mir irgendwie bei so einem kleinen mexikanischen Laden Chips gekauft und ein Snickers gekauft und irgendwie draußen gegessen und also zig Tacos in mich reingestopft, weil ich halt endlich auch wieder mal essen konnte und nicht rationiert irgendwas zu mir nehmen musste. Und ich war dann im Bett gelegen und ich habe mir nur gedacht, das glaubt ja sowieso keiner, Nick. Das hatte ich öfters beim Reisen, wenn du Erfahrungen machst und du wirst danach merken, die Erfahrung, die hast du für dich gemacht und für keinen anderen. Also Reisen tust du ja für dich und für keinen anderen, auch wenn du danach irgendwie, keine Ahnung, ein Buch schreibst, Vorträge machst, aber dieses Gefühl selber, diese Erfahrungswerte für dich aufzusaugen, das machst du nur für dich. Und das braucht Zeit, dass dein Hirn, deine Seele, dein Herz, deine Art, eigentlich alles das ein bisschen verarbeiten kann.
Es blieb natürlich nicht bei dieser Begebenheit, die du dann irgendwie verarbeiten musstest, denn es lauert noch ein paar weitere Stolpersteine, unter anderem auf den Fidschis. Was ist dir da passiert?
Ich habe Volleyball gespielt. Also man muss zugeben, die Fidschi ist wunderschönes Land. Also es sind ja insgesamt, ich glaube, 332 Inseln, wirklich einer schöner als die andere. Und Fidschianer selber, die lieben es, Volleyball zu spielen. Ich weiß nicht, kannst du dich noch damals an diese, ich weiß nicht, ob man jetzt den Namen sagen kann, an diese Knoppers-Werbung erinnern in Deutschland? So dieses morgens 9:30 in Deutschland. Und ja, klar. Jeder Bauarbeiter ist halt so ein Knoppers. Wenn du so eine Werbung auf den Fidschis ausspielen würdest, was macht jeder Fidschianer früh um 9:30? Gefühlt spielen die alle Volleyball. Und das haben wir auch jeden Tag durchgezogen, ne? So mindestens 2 Stunden. Und wenn Fidschianer etwas machen, dann machen die das immer mit 100%. Ob das Lachen ist, ob das Brüllen, Streiten, Schreien, Volleyball spielen, die geben aber immer Volldampf. Und wir hatten 2 Stunden Volleyball gespielt, ne? So Team Backpacker gegen Team Fidschi. Wir haben natürlich total auf den Sack bekommen. Und danach waren wir im Meer, haben uns abgekühlt, ein bisschen das Salz und Schweiß abgewaschen. Ich bin rausgelaufen am Strand, war so eine kleine Stranddusche, so über einer Palme gehangen. Und ich habe so ein bisschen meine Haare ausgewaschen. Und so die anderen Fidschianer und Backpacker saßen so um mich rum. Ich meine, wir haben uns ja alle gut verstanden. Und auf einmal höre ich nur meinen Namen. So dieses, hey Nick, mach mal deine Augen auf. Mach mal deine Augen auf. Und ich stand da, wasch meine Haare aus, guck nach oben, nehme meine Haare aus dem Gesicht und guck, wer gerade meinen Namen gerufen hat. Und da war das so ein Fidschianer, mit dem ich kurz zuvor noch Volleyball gespielt habe. Und der Typ grinst mich so aus 2 Meter Entfernung an, wie so ein Honigkuchenpferd, hat dabei aber eine geladene Harpune auf mich gerichtet. Und der wollte nur Quatsch machen. Der hat nur so, guck mal, Harpune. Und entsprechend habe ich auch reagiert. Habe ich gemeint so, oh, you wanna shoot me or what? Und nehme halt meine Hände so runter, verlass aber nie so den Augenkontakt mit ihm. Und irgendwann, so sein Gesichtsausdruck hat sich geändert. Am Anfang war es dieses, guck mal, ich wisse dich an aus Quatsch mit einer geladenen Harpune, in dieses, oh, jetzt habe ich aus Versehen abgedrückt. Und genau in dem Moment, wo ich meine Hände runternehme und sein Gesichtsausdruck sich verändert hat, spüre ich nur noch so ein Fupp und so einen richtig dumpfen Schlag auf der rechten Seite in meiner Brust. Und ich gehe so 1-2 Schritte zurück. Und ich guck nach unten und sehe, wie so eine Harpune in meinen Daumen reingeht, auf der anderen Seite aus meinem Daumen rausgeht und in meiner Brust steckt. Also mein Daumen war an die Brust genagelt. Und ich weiß nicht, ob ich zu viel Braveheart geschaut habe, aber meine erste Reaktion war erstmal ganz laut, fuck! Meine zweite Reaktion war, scheiße, ich habe einen Fremdkörper in mir drin, der muss da raus. Macht es nie, um Gottes Willen. Aber ich war komplett unter Schock. Meine Reaktion war, ich habe mit meiner freien Hand zwischen Brust und Daumen gelangt, habe mir das Ding aus der Brust gerupft, war zum Glück kein Widerhaken dran, aber es war ja noch durch den Daumen durch. Das heißt, ich habe da noch so 2 Anläufe gebraucht, um diesen Speer aus meinem Daumen zu ziehen. Das Wasser ist ja noch gelaufen. Ich habe gefühlt 40 Liter Blut ist mir aus der Brust geschossen und ich konnte durch meinen Daumen durchgucken und ich hatte keinen Schmerz. Aber ich hatte halt einen kompletten Schock. Das heißt, die ganzen Menschen um mich rum, ich meine, klar, die haben gerade gesehen, wie ein Fidschianer einem Deutschen eine Harpune aus 2 Meter Entfernung durch den Daumen in die Brust gejagt haben. Die sind aufgestanden und die sind wie so kopflose Hühner rumgerannt. 2 sind sofort weggerannt, müssen 2 Deutsche gewesen sein. Ne, zack, waren sie einfach weg. Und der Typ, der mich angeschossen hat, hat die Harpune fallen lassen, ist noch rumgehüpft, so, Nick, tut mir leid, spürst du Schmerzen? Und ich zitter vor mir her, hatte keine Schmerzen, aber ich war unter Schock und hab mir nur gedacht, nein, du Idiot, ich stehe unter Schock, hol mir eine Dose Cola, ich wusste irgendwie, ich brauche Zucker und ich habe gemeint, und hol mir eine Packung Zigaretten. Und als ich so unter diesem laufenden Wasser noch stand und so dieses Blut-Wasser-Gemenge um mich rum immer größer wurde, habe ich dann realisiert, okay Nick, du wurdest gerade angeschossen, du hattest einen Fremdkörper in deiner Brust stecken. Aber bedingt durch den Schock konnte ich halt einfach nicht denken. Ich wusste nicht, was da für ein Organ auf der rechten Seite ist. Ich habe angefangen, mich abzutasten, als ob das was bringen würde. So Milz, Leber, Hirn, Herz, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich gedacht, Nick, chill mal deine Basis und atme mal tief durch. Und ich habe das versucht, so, das ging überhaupt gar nicht. So nach der Hälfte war so ein, und es war ein ganz bitterer, stechender Schmerz. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Auf der rechten Seite meiner Brust. Und seit dem Zeitpunkt wusste ich dann, okay, das sind die Lungen. Und die beiden Typen, die weggelaufen sind ganz am Anfang, genau in dem Moment kommen die halt wieder um die Ecke mit einem Pflaster in der Hand. Und ich denke nur so, okay, das wird ein verdammt langer Tag. Nämlich, man muss wissen, auf den Fidschi, die leben da in einer anderen Zeit. Also nicht nur die Zeitzone, sondern die leben auch nicht nach der Uhrzeit. Wenn du die fragst, Entschuldigung, um wie viel Uhr gibt's denn Frühstück? Dann erwartest du ja typisch deutsch eine Antwort, sowas wie um 9.37 Uhr wird aufgedeckt. In Fidschi ist sowas passiert da nicht. Da gucken die dich nur an und sagen, oh, Breakfast, Fidschi Time. Und das kann sein, dass das halt 2 Stunden später passiert. Und wenn du angeschossen bist mit einer offenen Schusswunde durch einen Daumen in deiner Brust, ich musste 45 Minuten warten, bis ein Fischer kam mit einem Fischerboot, der mich auf die nächste Insel bringen sollte, wo das sogenannte Medical Center ist. In der Zeit, was macht der Nick, komplett unter Schock? Ich habe mir nämlich gedacht, naja, angenommen, die Lunge wäre verletzt. Ich hab mir eine Zigarette angezündet und hätte gedacht, naja, also wenn ja in der Lunge ein Loch wäre, dann würde da jetzt Rauch rauskommen. Um Gottes Willen, mach das nie. Ich konnte aber nicht klar denken. Ich war komplett unter Schock. Und irgendwann nach einer Dreiviertelstunde, nach 45 Minuten, kam tatsächlich dieser Fischer an, macht sein Motor aus, schaut mich an, Bulla, und so dieses fidschianische Hallo. Und dann waren wir halt in diesem kleinen Bötchen und er hat mich auf die nächste Insel gebracht, hat sein Motor abgestellt, hat gemeint, okay, we're here, you go. Dann habe ich gemeint, ist kein Problem, ich als schwer verletzter Patient, ich schaffte schon irgendwie alleine, dieses Medical Center zu finden. Letztendlich war das ein kleines Dorf und es war eine Bambushütte. Und dann wurde ich dort professionell verarztet.
In Anführungszeichen.
Ich wurde auf eine Pritsche gelegt und ich wurde wie bei einem Psychiater behandelt. Das heißt, die eine hat sich vor mich hingesetzt und hat gemeint, okay, now tell me, why did you shoot yourself? Und ich hätte gedacht, ich flipp aus. Und in dem Moment kommt dann noch so ein anderer Backpacker rein, der Hakan aus der Türkei, mit dem habe ich Volleyball gespielt, der hat den Unfall mitbekommen, ist aber mit dem zweiten Boot hinterhergekommen, ne? Natürlich Fidschi Time. Und der ist in dieses kleine Bambushütchen reingelaufen, hat gemeint, Nick, kein Problem, dich flick mal wieder zusammen, ich bin gelernter Krankenpfleger. Und dann kniet er sich runter auf meine Britsche, nimmt seine beiden Daumen, drückt mir die auf die Wunde drauf und reißt die auf. Also so hat sich's angefühlt, das war eher so ein kleines Piep. Und dann schaut er da rein und so nach ein paar Sekunden sagt er, sorry Nick, ich habe keine Ahnung, wie tief es ist. Ich würde sagen, du atmest noch, du lebst noch, wir nähen es einfach wieder zu. Und mit 6 Stichen, ohne Narkose, ohne irgendwas, haben sie meine Brust wieder zugenäht, haben ein bisschen Bepanthen-Wund und Heilsalbe auf den Daumen, Pflaster drüber. Und das war meine ärztliche Behandlung auf den Fidschis.
Aber du hast überlebt, also Ende gut, alles gut.
Kann man so sagen, Ende gut, alles gut, ja.
Zumindest hat dich dieser Unfall ja dazu gezwungen, dir eine Auszeit zu nehmen und nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und du hast ja auch im Verlauf der Reise natürlich dann ohnehin, es war ja eine sehr lange Phase, gerade diese erste Phase, 2 Jahre, auch irgendwann mal ein bisschen so das Tempo rausgenommen. Wann auf der Reise hast du denn begonnen, vermehrt über dein früheres Leben nachzudenken, über dich und dein früheres Leben?
Also tatsächlich war das am Anfang relativ intensiv, dieser Gedankenkampf mit mir selber. Also als ich losgereist bin, weil ich da noch sehr viele Zweifel hatte. Ich meine, es waren nicht meine Zweifel, das waren eher die Zweifel von meinem sozialen Umfeld, die ich mir zu meinen eigenen Ängsten gemacht habe. Weil ich andauernd immer wieder damit konfrontiert wurde, war das die richtige Entscheidung? Mache ich das Richtige? Was ist mit der Rente? Was ist mit der Zukunft? Und also Ängste von anderen, Bedenken, Kritik von anderen, habe ich auf mich gespiegelt. Und letztendlich hat es dazu geführt, als ich angefangen habe zu reisen, habe ich mir noch relativ oft darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, die ersten Wochen, da gab es keinen Tag, wo ich nicht daran gedacht habe, wie das eigentlich wäre, wenn ich jetzt in meinem Büro wäre, ob das überhaupt alles Sinn macht, was passiert danach, bis ich so in diesen Flow-Zustand gekommen bin, um wirklich auch mal, wie es damals das französische Pärchen in Neuseeland zu mir gesagt haben, einfach mal in den Tag reinzuleben. Und ich meine, auf den Reisen, du erlebst ja jeden Tag Abenteuer. Wie gesagt, manchmal kleiner, manchmal größere. Aber irgendwann war das dann so ein Flow-Zustand, wo ich nicht mehr gezweifelt habe oder nicht mehr negativ darüber gedacht habe, sondern auch so dieses, hey, everything happens for a reason. Also du hast, ich sage jetzt mal, so einen kleinen spirituellen Motor auf Reisen, also habe ich bekommen. Und klar gab es dann auch mal Momente, wo ich mich auch bewusst mal so ein bisschen die Handbremse angezogen habe und ich musste nicht auf jeder Hochzeit tanzen und einfach mal mit mir Zeit zu verbringen. Das habe ich auch auf Reisen gelernt. Es muss nicht immer alles blinken und laut sein, sondern es kann auch mal einen ruhigen Nick geben, der einfach mal keine Ahnung, für sich durch Kanada wandert oder sich einfach mal in Hostel mehr oder weniger verbarrikadiert, um so diesen Travel Blues vorzuwirken. Und das war eigentlich so ein schleichender Übergang. Am Anfang war viel Nachdenken, dann weniger. Und spätestens, als mir bewusst wurde, dass ich nicht nur ein Jahr reisen will, habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, was es eigentlich für mich oder halt auch für meine Familie bedeutet.
Und dann hast du auch angefangen, ja, dir Fragen über die Zukunft zu stellen, wahrscheinlich in irgendeiner Form. Wie lange kann das so weitergehen? Was kommt danach?
Absolut. Also ich will nicht sagen, ich habe es gleich so angezweifelt, was kommt jetzt danach, sondern schon eher darauf vertraut, dieses, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du wirklich spürst, dass das, was du tust, dir gut tut und sich richtig anfühlt, dann bist du auf dem richtigen Weg.
Hat es sich immer richtig angefühlt? Also du hattest ja unendlich viele Orte, die du besichtigt hast, Begegnungen, die du hattest, viele positive Erlebnisse und Gedanken. Hast du dich angesichts der Wahrheit deiner Zukunft trotzdem jemals verloren gefühlt oder hat sich dieses positive Grundgefühl wirklich durchgezogen in diesen 2 Jahren?
Nee, also ich würde, also das wäre, glaube ich, gelogen, wenn ich sagen würde, es hat sich komplett durchgezogen. Natürlich, diese positiven Gefühle, die überwiegen, aber natürlich hast du auch Zweifel des, oder Zeiten vom Zweifel, wo du sagst, ist es jetzt das Richtige oder nicht? Oder solltest du nicht langsam doch wieder heim? Solltest du nicht gucken, in welche Richtung du dich vielleicht auch beruflich umorientieren willst? Wenn mir damals vor jetzt mittlerweile 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass das, was heute bis jetzt alles passiert ist, so auch stattfindet, den hätte ich angeschaut und hätte gemeint, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Also das ist ja völlig surreal für mich gewesen. Aber ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, dass ich nicht, glaube ich, unbedingt daran zweifeln muss, wie es weitergeht, sondern einfach auf diesen Weg zu vertrauen. Es ist irgendwie schwer auszudrücken. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, als ich dann das erste Mal geplant habe, heimzukommen nach 2 Jahren, um halt A, wegen Auslandskrankenversicherung, B, ich habe natürlich auch meine Familie vermisst und so ein paar andere diverse Gründe, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, es macht einfach mal Sinn, heimzukommen. Weißt du noch, mein letztes Land, bevor ich wieder heimgekommen bin, war Indonesien. Da war ich das erste Mal auf Bali 2010 bei Bingin Beach und das war eine komplette Zeit, die habe ich nur für mich nutzen wollen. Das heißt, ich war jeden Tag eigentlich nur draußen in den Wellen. Ich war auf meinem Balkon gesessen. Ich habe die Sonnenuntergänge angeschaut. Und da habe ich schon gemerkt, dass in mir, also meine Reise, die muss man ja selber mal verarbeiten. Das kannst du nicht auf Reisen machen. Das machst du immer erst danach. Und das hat bei mir so angefangen. Und ja, als ich dann heimgekommen bin, da bin ich auch von einer richtig krasse Tür gelaufen. Oder ich sag jetzt mal, wurde mir der Boden unter den Füßen weggezogen und war auch nicht die schönste Erfahrung, muss ich sagen.
Inwiefern? Was ist da passiert?
Da gibt's diesen Ausdruck, diesen Reverse Culture Shock. Das heißt, du kommst zwar heim, aber du fühlst dich gar nicht heimisch. Ich habe am Anfang, ich vergleiche das immer so mit den Flitterwochen, da kommst du heim und du siehst deine Freunde, deine Familie, du hast den Lieblingsdönermann um die Ecke, du kannst mit deinen Jungs wieder mal rausgehen, du kannst ein gekühltes deutsches Hefeweizen trinken und solche Dinge vermisst man einfach, wenn man irgendwie unterwegs ist. Das sind so die Flitterwochen, die dauern vielleicht so 10 Tage an, aber dann ist das so dieser Alltag wieder drinnen. Und ich meine, am Anfang hätte ich gedacht, es hat sich alles geändert. Die Leute, die sind irgendwie griesgrämiger, die sind nicht so positiv gelaunt, die konzentrieren sich eher nur so auf die negativen Dinge, anstatt die kleinen Dinge wertzuschätzen. Und am Anfang habe ich damit lange Zeit zu kämpfen gehabt, um zu realisieren, es sind nicht die anderen, die sich alle geändert haben, sondern der Einzige, der sich geändert hat, bin ich. Ich habe eine komplett andere Sichtweise, bedingt durch meine ganzen erlebten Erfahrungen, auf das Leben bekommen. Und wenn ich durch die Stadt gelaufen bin und ich laufe da durch und ich meine, ich habe mich auch äußerlich geändert. Ich meine, ich war 2 Jahre im Sommer unterwegs. Ich war definitiv braun gebrannter. Ich bin ja Ende November heimgekommen und da war alles kalt und es hat geschneit und genieselt und geregnet. Und wenn ich durch die Stadt gelaufen bin und wie das halt damals in Australien, als ich da gelebt habe, völlig normal war, irgendwelche Leute anzuquatschen, sowas wie, hey mate, how's it going? Und in Deutschland sagst du halt in diesem wunderschönen konservativen Würzburg, ah, schönen guten Morgen, dann gucken die dich an, als ob du sonst irgendwie als ob du schwach gebacken wärst. Und das hat mir alles übel zugesetzt. Das war so dieses Gefühl, als ob mich keiner verstehen würde. Und das erste Mal, als ich mit meinen 3 besten Kumpels in einer Bar gesessen war, nach meinen 2-jährigen Reisen, und wie das so ist bei Jungs, wir quatschen halt einfach so drauf los, wie das halt Frauen machen, sondern das war, man sitzt sich hin, man bestellt ein Bier, man prostet sich an, man guckt so ein bisschen und ich meine, ich habe innerlich gebrannt, ich wollte den Leuten, ich wollte meinen Jungs erzählen, was ich so alles erlebt habe, aber ich wollte die kommen lassen, ich wollte, dass die Fragen stellen. Und es war so gefühlt 2 Minuten Funkstille und dann kam die erste Frage. Und zwar hat einer meiner Kumpels gesagt, und? Kennt ihr schon einen neuen Batman-Movie? Und ich habe zu dem Zeitpunkt nur gedacht, sag mal, seid ihr bescheuert? Ich bin der Batman-Movie. Ich habe so viel erlebt. Ich habe so viel Abenteuer erlebt. Ey, ich bin durch einen fucking Hurricane gesegelt. Ich wurde angeschossen. Ich habe in Las Vegas irgendwie auf einer Bachelorette-Party gestrippt. Und du fragst, ob man schon einen neuen Batman-Movie kennt. Also, damals habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt. Ich habe die Welt nicht verstanden. Im Nachhinein war mir das natürlich auch bewusst. Hey, ich habe das erlebt. Nicht meine Freunde, die hatten noch ihren normalen Arbeitsalltag. Das kannst du dann auch gar nicht verübeln. Aber das sind Erfahrungen, die ich damals erst neu machen musste. Und ich durfte mich dann auch wieder bei der Agentur für Arbeit melden, weil ich ja wieder zu Hause bin und du bist hier gesetzlich verpflichtet, dich Kranken zu versichern. Und damals habe ich schon gesagt, ey, ich will nicht mal in meinem alten Job arbeiten. Ich will irgendwas mit Reisen zu tun haben, vielleicht Tourismus, vielleicht kann ich mich ja selbstständig machen, kriegt man irgendwelche Subventionen. Und ich habe dann eine Nummer gezogen beim Arbeitsamt und bin in dieses triste, graue Büro gelaufen und da war so ein Typ da gesessen mit einem fünffach zu großen Pullover und guckt mich so über den Bildschirmrand an. Und ich komme da mit meiner Energie rein und so, ja, ich bin der Nick Martin und ich würde gern dieses und jenes und tolles und ba-ba-ba-ba-ba machen. Und er halt so in einem monotonen Ton so, ja, also Herr Martin, ich sehe, Sie sind als IT-Systemkaufmann gemeldet. Ich so, ja, aber ich würde gern was anderes machen. Ja, dann würde ich sagen, wir tragen Sie jetzt erstmal wieder suchend in Ihrer Berufssparte ein. Und ich gucke ihn nur so an, hab gemeint, oh Gott, der Arme ist taub, der hört mich gar nicht, was ich sag. Aber der hat mich einfach nur komplett ignoriert. Ich war einfach nur eine Nummer im System. Und all diese Punkte, dieses Heimkommen, dieser Reverse Culture Shock, dieser vergangenen Honeymoon-Flitterwochen mit dem Döner um die Ecke, die Aktion mit meinen Jungs, das kalte Wetter, das Arbeitsamt, das hat mir sowas von dem Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hatte so eine richtig krasse Post-Travel-Depression. Ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet, hatte Schnappatmung und habe mich wirklich so gepinscht, so gezwickt, wie man das halt im Traum macht, um aufzuwachen. Ich habe mir gewünscht, das ist ein Albtraum und wenn ich mich zwick, ich wach wieder in meinem Van in Western Australia auf und gehe gleich surfen. Und das hat mir mega zugesetzt und ich glaube, ich war 4 Monate in dieser, ich sag jetzt mal, Post-Travel-Depression gesessen. Und everything happens for a reason. Für mich mittlerweile bin ich froh, dass ich damals die Energie oder die Kraft hatte, das wirklich auszusitzen, um die Reise zu verarbeiten, zu akzeptieren, dass bedingt durch meine ganzen Reiseerfahrungen ich eine andere Sichtweise habe und auch mein Leben neu anders gestalten werde, anstatt wieder gezwungenermaßen in meinen alten Beruf sich wieder reindrücken zu lassen. Und dass ich damals nicht geflüchtet bin. Das Geld hätte ich gehabt, bedingt, weil ich mein Work and Travel in Australien hatte und ich habe da unwahrscheinlich viel Geld angespart am Schluss. Also ich bin letztendlich mit mehr Geld heimgekommen nach 2 Jahren Reisen, als ich die Reise angefangen habe, weil ich meine Prioritäten komplett nur auf Arbeiten hatte. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, einfach wieder wegzureisen und zu entfliehen. Aber ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich dann vor irgendetwas weggerannt wäre und das hätte mich ja immer verfolgt. Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe Frieden mit Deutschland. Also ich habe meine Homebase ja auch hier und ich weiß auch, dass wenn ich wieder reisen bin für eine längere Zeit und ich wieder heimkomme, ich weiß, was mich da erwartet. Es wird mich nie wieder so dermaßen runterziehen. Und das war für mich auch eine unwahrscheinlich schmerzhafte, aber auch sehr lehrreiche Erfahrung.
Und du hast dadurch sicherlich auch gelernt, die ganze Tragweite, inwieweit dein Vater recht hatte mit seiner Ankündigung, dass du als jemand völlig anderes zurückkehren würdest.
Absolut. Als ich das erste Mal heimgekommen bin und er hat mich abgeholt und wir haben uns an den Arm genommen und ich meine, ich hatte den Hurricane im Gepäck, ich hatte Fiji im Gepäck, ich hatte Las Vegas im Gepäck, ich hatte fast ein Jahr Australien arbeiten im Gepäck. Das sind ja Erfahrungen, die dich als Menschen prägen. Und das hat er auch damit gemeint, dass er den Nick, den er dann irgendwann wieder mal sehen wird, dass eine komplett andere Person ist. Von der Einstellung, von der Lebensweise, vielleicht auch von seiner eigenen Philosophie her. Und Damals habe ich es dann auch wirklich verstanden, was er 2 Jahre zuvor am Flughafen zu mir gesagt hat, als er mir die Hand gegeben hat.
Das war der erste Teil von Nicks Erzählungen aus 6 Jahren Weltreise. Den zweiten gibt's dann in der kommenden Folge. Ich hoffe, ihr freut euch schon ein wenig darauf. Das heißt aber mitnichten, dass diese Folge hier jetzt so gut wie zu Ende ist. Nein, ganz im Gegenteil. Es geht direkt weiter und zwar mit einem neuen Segment, diesem hier. Statusmeldung. Neues von mir. Ich spreche ja, wie ihr bestens wisst, mit meinen Gästen, wie zum Beispiel Nick Martin, regelmäßig über ihre Abenteuer, über ihre Rückschläge, ihre Lebensphilosophie, die Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen, ihre Unsicherheiten und auch ihre Erfolge natürlich. Und ich fühle mich in der Tat ja auch sehr wohl in dieser Rolle des Fragenstellers und gleichzeitig kommt von eurer Seite auch immer mal wieder das Feedback, ich solle doch bitte auch mal etwas mehr von mir und über mich erzählen. Da bin ich offen gestanden meist nicht sonderlich scharf drauf. Ich begründe das dann immer damit, dass ich mich nicht zu sehr in den Vordergrund spielen möchte, sondern meinen Gästen die Bühne überlassen möchte. Aber klar, das kann auch schnell zur Ausrede werden, denn natürlich gelegentlich ist es auch einfach bequem, will ich gar nicht leugnen, mich in dieser Rolle des Interviewers hinter meinen Gästen zu verstecken. Tatsächlich ist es so, dass ich mich insbesondere seit einigen Monaten ja mit meinen ganz eigenen Abenteuern rumschlage, das heißt Selbstständigkeit. Ich bin dabei, mein Leben zumindest teilweise in die USA zu verlegen, auch wenn man sich angesichts der politischen Entwicklung fragt, wie man auf diese Idee momentan kommen kann. Ja, und dann gibt es auch noch einige Dinge mehr, die in meinem Leben gerade so passieren. Viele dieser Veränderungen führen durchaus zu ein oder anderen Herausforderungen, aber sie haben auch bewirkt, dass ich momentan, ja, das klingt kitschig, aber so ist es, dass ich momentan wohl glücklicher bin als je zuvor. Weil ich, so würde ich das zumindest analysieren, mit einer gewissen Konsequenz an die Sache rangegangen bin. Und deshalb habe ich mich nach einigem Hin und Her jetzt doch entschlossen, künftig bei Gelegenheit etwas mehr davon mit euch zu teilen, in der Hoffnung, dass ihr das aufschlussreich oder inspirierend oder sonst wie interessant findet. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an Folge 129 mit André Schumacher. Wir haben darin ausführlich übers Aufbrechen und Ankommen gesprochen und das war für mich damals sehr zeitgemäß, denn genau an jenem Tag, an dem wir das Gespräch führten, hatte ich nach 6 Jahren meinen geliebten Job gekündigt, um mich in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich hatte Weltwach und meine anderen Projekte bis zu diesem Zeitpunkt nebenher betrieben und jetzt war einfach aus verschiedenen Gründen klar, dass es so nicht weitergehen kann. Einer der Gründe, wenn auch nicht der einzige, war, dass es einfach zeitlich nicht mehr weiterhin zu stemmen war, beides zu tun. Es war keine leichte Entscheidung gewesen, denn wie gesagt, ich mochte meinen Job und ich mochte auch meine Kollegen und trotzdem war es nicht so, dass ich mit der Entscheidung haderte, denn ich wusste, dass ich für mich das Richtige tat. Vor allem war es einfach eine sehr emotionale Phase für mich. Und Andres Worte haben zu diesem Zeitpunkt bei mir wirklich genau ins Schwarze getroffen. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus dem, was André in dieser Folge gesagt hat.
Ja, wann erkennt man, dass die Komfortzone sich erschöpft hat? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich finde, man sollte die Kraft haben, ab und an oder vielleicht sogar jeden Tag einmal zu fragen, stimmt das eigentlich noch, was ich da gerade tue? Macht mich das wirklich glücklich? Befriedigt mich das? Erfüllt mich das? Bringt mich das irgendwie auf meinem Lebensweg ein bisschen weiter? Das kann emotional sein, das kann finanziell sein, das kann spirituell sein, das kann kreativ sein, das kann neue Türen öffnen, was auch immer das ist, was wir dadurch gewinnen. Und immer auch noch mal am Abend vielleicht auf Toilette sitzend oder unter der Dusche oder morgens vor dem Aufstehen, sich nochmal zu fragen, was tue ich da eigentlich gerade? Ist das gut? Passt das noch zu mir? Oder ist das vielleicht eine Entscheidung, die ich vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren aus bestem Wissen und Gewissen getroffen habe, die damals ihre Berechtigung hatte und zu meinem Leben gepasst hat, aber mittlerweile überholt ist und vielleicht nur noch deshalb läuft, weil jede Veränderung schwer ist, weil ich im Trott drin bin, weil die Arbeitskollegen nett sind, weil die Bezahlung stimmt oder weil ich mich an die Partnerin gewöhnt habe, was auch immer dann der Kontext sein mag. Und ich finde, es verlangt sehr viel Kraft und nichtsdestoweniger ist es ein ganz fruchtbarer Schritt, sich zu fragen, ist das eigentlich noch die Lebenssituation, die mich irgendwie voranbringt? Oder ist es immer nur das Gleiche? Was ja erstmal auf den ersten Blick auch nicht schlecht ist. Spannend wird es dann, wenn man sich fragt, wofür leben wir eigentlich?
Ja, das also nur mal als kleiner Ausschnitt. Ich könnte hier fast die ganze Folge abspielen. So gut und hilfreich war sie nach meinem bescheidenen Dafürhalten. Wenn ihr mehr hören wollt, wie gesagt, das gerade stammte aus Folge 129. Ja, und wie gesagt, ich muss sagen, diese Ausführungen waren an diesem Tag Balsam für meine Seele in dieser Situation, in der ich mich da befand. Neuer Job, Aufbruch ins Unbekannte, das war zudem die Zeit, als Corona gerade so richtig in Deutschland ankam und es war auch jene Woche, in der Trump den USA Reisebann ausrief. Also viel los in der Welt und auch bei mir. Was ich euch nicht erzählt habe, war, dass bei mir damals noch mehr Veränderungen anstanden und auch folgten und zwar nicht nur beruflich. In dieser Woche, zwei Tage nach meinem letzten Arbeitstag, stand mein Aufbruch in die USA an. Wie gesagt, wir reden immer noch vom März. Durch Trumps Reisebann wurde ich dann in helle Aufregung versetzt. Mein geplanter Flug würde 2 Stunden vor Inkrafttreten des Reisestopps in den USA landen. Aber das war mir dann doch zu knapp. Das heißt, ich habe kurzum einen neuen Flug gebucht für den gleichen Tag, an dem der Reisebann ausgesprochen wurde. Sprich, ich sah Trumps Verkündigung auf YouTube, buchte den Flug, packte schnell einen Handgepäckskoffer, in dem waren dann vor allem irgendwelche Mikros und mein Podcast-Equipment drin, sonst passt eigentlich fast nichts mehr rein. Und damit spurtete ich dann zum Flughafen, kriegte gerade noch den Flug und schaffte es dann vor dem Reisebann rüber mit dem Plan, für einen Monat in den USA zu bleiben, um dort an meinem nächsten Buch zu schreiben. Es wurden dann wegen Corona und aus anderen Gründen schließlich 3 Monate und in dieser Zeit ist viel passiert. Der wesentliche Punkt ist sicherlich, dass ich natürlich nicht nur zum Buchschreiben in die USA geflogen bin, konkret nach Philadelphia, denn das hätte ich ja überall tun können, sondern ich bin hergekommen, um bei meinem Partner zu sein, nämlich Cedric. Wir hatten bis dahin eine Fernbeziehung geführt und das hat auch sehr gut funktioniert, aber klar, jetzt, wo ich keinen festen Job mehr hatte und halbwegs ortsunabhängig war, führte mich mein erster Weg direkt zu ihm und wir haben dann auch schließlich in diesen 3 Monaten geheiratet in Philadelphia. Ja, und er wiederum ist, wie ich finde, aber ich bin natürlich auch nicht neutral, eine sehr interessante, beeindruckende Person. Also offensichtlich sehe ich das so. Er wurde im ländlichen China geboren, ist in Shanghai aufgewachsen und ist dann direkt nach der Schule, also mit nur 18 Jahren, in die USA aufgebrochen. Und hier lebt er jetzt schon seit über einem Jahrzehnt. Und was er in dieser Zeit mit seiner Zielstrebigkeit erreicht hat und wie er es erreicht hat, das beeindruckt mich. Und das werde ich irgendwann demnächst sicher auch mal mit euch teilen. Er hat es geschafft, jedenfalls an einer der Top-Unis des Landes Medizin zu studieren, also einen Studienplatz zu ergattern und auch das notwendige Stipendium zu ergattern, denn leisten hätte er sich das alles hier nicht können. Ihr wisst vielleicht, studieren in den USA und insbesondere an einer Top-Uni, das ist super, super teuer und wäre weit über seine Möglichkeiten hinausgegangen. Mittlerweile steht er kurz davor, seinen 2. Doktortitel zu erhalten, sodass ich jetzt mit Stolz sagen kann, wir haben 2 Doktoren in der Familie. Und er ist spezialisiert auf Neurowissenschaften und maschinelles Lernen, also sowohl auf Medizin als auch auf Programmierung. Und er setzt sich dabei mit Themen auseinander, die ich ehrlich gesagt nur zur Hälfte verstehe. Aber gut, der Weg hierhin war auch für ihn nicht leicht. Wie gesagt, mehr dazu sicherlich demnächst mal. Dieses Mal geht es um etwas anderes, nämlich um Wahlkampf. Für diejenigen unter euch, die diese Folge erst in einigen Wochen oder Monaten oder auch Jahren hören, wir haben momentan den Oktober des Jahres 2020. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Wahl des US-Präsidenten. Joe Biden tritt gegen den unsäglichen Donald Trump an und wir alle zittern hier dem Wahltermin am 4. November entgegen und hoffen auf einen guten Ausgang. Cedric und ich sind beide absolute Politik-Junkies und haben den gesamten Vorwahlkampf und jetzt auch den eigentlichen Wahlkampf detailliert verfolgt. Das heißt, wir haben alle Podcasts gehört, die man zu diesem Thema so finden kann. Wir lesen alles darüber, wir schauen uns die ganzen TV-Debatten an und so weiter und so fort. Es ist einfach immer wieder ein faszinierender und aufregender Prozess und dieses Mal mehr denn je vor allem auch ein grauenvoller Prozess. Denn es geht gefühlt um alles. Also auf dem Spiel steht gefühlt nicht viel weniger als das Überleben der amerikanischen Demokratie. Und die hat gewiss so oder so ihre frappierenden Schwächen, aber zusehen, wie sie abgeschafft wird, das wollen wir nun auch nicht. Und das Folgende ist in Englisch. Wenn ihr Englisch nicht versteht oder keine Lust darauf habt, dann springt einfach circa 15 bis 20 Minuten nach vorn. So, Cedric, this is a special day after having witnessed democracy, you know, being challenged for quite a few weeks now since I've returned to Philadelphia. You convinced me that we should not only worry by reading Twitter and shit, but actually get going and act. So what are we up to today?
So we're dropping lit today. It's basically we are...
Lit means like literature?
Literature, exactly. Yeah. Specifically literature on how to register for vote. As we all know that getting voter turnout is one of the top priorities for the campaign. And given the pandemic has put extra strain on how voters can turn out and vote. So we're going to encourage folks, A, to register to vote, and two, to get their mail ballots in, and three, remind them when the voting day is.
Yes. And how did we find out about how to do that exactly?
Yeah, we went to joebiden.com and looked for volunteer opportunities. And yes, one of them is about dropping literature. Yes. So we went to this location, their office in deep North Philadelphia. It took almost us 1 hour to get there.
By bus and tram and everything. It was a long way.
I know. So real dedication.
Yeah. Honestly, I almost lost all my energy for Biden just by going there and coming back. But
yes, but I reminded Eric that saving democracy takes a little more than lip service.
Yes.
So we were provided these literature, these little very nicely designed pamphlets and some yard signs, some window signs for Biden and Harris, and also provided instructions to download this app that basically gave us access to some voter information. So likely Democratic voters that close to where we live, then we are going door by door to make contactless literature drop, which means that we're not going to engage with the voters, which is actually in contrast to traditional years. We're just literally dropping these literatures in their door frames because apparently it's illegal to put them in their mailbox.
Yeah.
So anywhere else is fine.
So normally it went down a little bit differently. Like 4 years ago, you supported Hillary Clinton's campaign in the same way. You knocked on doors and you actually talked to voters and you tried to convince them to vote for her, right?
Absolutely, yeah. So usually that's called canvassing. You're yes. going door by door, reach out to likely voters and then see if, you know, ask them if we can count on their vote. And if not, if there's any question that we can provide.
Yeah. But as you've remarked upon, due to the pandemic, we can't do that this time. So just flyer distribution, basically.
Yes, it is a shame that I actually really enjoying these volunteer activities to really get a sense of how people are thinking about the upcoming election, which is terribly close. So hopefully this voiceless literature job we're doing today is going to make a small difference. But I strongly believe so because we are living in Pennsylvania, one of the key battleground swing states.
Yeah. So swing state means sometimes Republicans win, sometimes Democrats win, and it can have a big impact on the actual result.
Exactly. And I think Joe Biden, who has a strong connection to Pennsylvania himself, will have a really big chance of taking the swing state that went for Trump in 2016. But we're not going to leave anything to chances.
What motivates you to convince me and to do it yourself to drop these leaflets and to work for Hillary last time and work for Biden this time? Because, I mean, you can't even vote.
That's a really good question. I think there are two folds. Number one, I think no matter whether, you know, I'm a citizen or not, I am a resident here. So whatever policy and laws they make is going to impact me. So I'm going to do whatever is legally possible for me to support these policymakers. That's going to impact my life significantly going on. And the second part is that I particularly really enjoy participating in democracy, even though this is a very small step of enacting and participating, I still cherish this opportunity that I haven't always had in my life.
So let's do it. Let's go to the next door and tell me what's happening.
All right. So basically, we're logging onto this app called Minivan that is telling me to go to this specific location.
So we don't drop it just at any door in this area, but really specifically targeting potential Biden voters who are not that convinced yet, maybe.
That's right, exactly. So I believe this is all big data enabled that is powered by some artificial intelligence that these actions will give us the most likely chance they're going to make this person turn out. So what I'm doing here is that I just arrived at the door and put this piece of paper between the door frames.
So let's do it.
Yes. Done. And now I go back to this app and mark that I have already reached this voter so that future volunteers don't have to do this again. Wow. How do you feel? Do you feel we already potentially contributed a little bit to saving democracy in America?
You know, I wouldn't go that far, but I can tell you, Eric, is that I can sleep a little bit better tonight knowing I've done this.
Good.
Und so geht es weiter. Also App öffnen, nächste Hausnummer identifizieren, nächste Hausnummer suchen und finden, beiden Broschüre in die Haustür klemmen, Hausnummer in der App abhaken, nächste Hausnummer suchen und so weiter und so fort. Also nicht sonderlich heroisch oder aufregend, aber typisch amerikanisch und zumindest ein kleiner Beitrag, den wir leisten und mit dem wir unsere Hilflosigkeit angesichts des politischen und gesellschaftlichen Dramas, das hier so herrscht, ein wenig betäuben können. Wie Cedric gerade schon erläutert hat, das Ganze nennt sich Canvassing und unter diesem Begriff versteht man laut Wikipedia die systematische Anbahnung eines direkten Kontaktes zu einer bestimmten Gruppe von Personen. Und diese Art der Kontaktaufnahme wird häufig bei Wahlkämpfen angewendet. Zitat Ende. Und so ist es. Ich kann es bestätigen. Und nach ein paar Stunden haben wir dann sämtliche Adressen, die uns die App zugewiesen hat, mit Flyern versorgt.
So, we're at the end of our first shift in the fight for democracy 2020, right?
That's right. Drop the lid, number one. Check.
So how do you feel about that? Do you feel like you achieved something?
Honestly, it's really difficult to gauge because throughout the whole process, we probably visited about, I would say, like 40 homes. Mm-hmm. And we only saw like one person.
Because and he was like opening the door or something, right?
That's right. He was getting a pizza delivery, I think. Yeah. And then we tried to give it to him and then he didn't want to take it.
Yeah. So that's pretty depressing, right? We had one single contact with a potential voter, person to person, and he was like, nah, thanks.
Yeah. But on the other hand, it's also heartening that in many of the windows at stores, I already see these Biden-Harris.
That's true.
Signs.
Yeah. Because that's kind of a thing here, right? You put these signs up on your lawn in front of the house to let everyone know who you will vote for, who you support, or just in the window, as we already have done as ourselves as well.
That's right, yeah. And sometimes I've also heard that people would have these lawn yard sign wars where two competing households who are supporting two different parties would tear down each other's signs. It's very frowned upon, but I've heard this happens.
Yeah. Unfortunately, we don't have a lawn.
No, we only have three set windows, and we're maximizing the real estate that we have.
Very good. Yeah, I have to say it was a little bit exciting here and there to walk through these neighborhoods and distribute these leaflets, because, I mean, it's just not any random ad. It's political. And, I mean, I don't want to be judgmental, but it's also not like we are in the... I have to wait a second. Let somebody go past. Don't want to offend him. It's also not like we're in the best neighborhood here, right? So who knows what happens? I mean, I get notifications from the police every day about shootings in our neighborhood.
We are indeed in West Philadelphia, that we're kind of on the edge of where the University of Pennsylvania is and the traditional neighborhoods of West Philadelphia. It is a very diverse neighborhood with a lot of African-American population, a lot of international population as well, immigrants from Ethiopia, from Senegal. That's why we moved here, because it really does have a great food scene and also very affordable. You can get a lot of bang for your buck.
I like your advertisement. Great.
Yeah, so definitely check out West Philadelphia if you find yourself in the city of brotherly love.
But I don't need to be worried about living here. That's what you're telling me, right? And about distributing political messages.
No, not at all. I've been here for 8 years and it is how we get the words out. So, Eric, are you up for dropping another round of leaflets next week?
Definitely, definitely. But one more question. You mentioned it's called the City of Brotherly Love. How's that? What does it mean? Where does it come from?
So that is the literal translation of the word Philadelphia from Latin. Right? Phil means love and Adele means brother. So that's where it came from.
Nice. What's this kind of music?
I don't know.
What's happening? We are moving closer to home, right?
Yeah, people are rolling down their windows and blasting out their music. You really feel like it's carnival every day.
Wir kommen zu Hause an und haben fast Feierabend. Eine Sache bleibt noch zu tun. In Joe Bidens Wahlbüro wurde uns nämlich aufgetragen, wir sollten, nachdem wir fertig sind, anrufen und Bescheid geben.
Hello.
Hi, Simone. This is Cedric.
Hey, how are you?
I'm good. I just wanted to let you know that we are done with our shift.
Perfect. I'll go ahead and close you out. And how did it go?
It went well. Yeah, we were able to find like 98% of the apartments. There are a couple ones that are harder to find, and it went pretty uneventfully.
Well, I love it.
And we will be back.
Oh, perfect. Thank you. You guys can sign up the same way you guys signed up the first time.
Perfect. Okay. All right. See you next week.
Okay. Bye. Thank you again.
Of course. Bye. Yeah. So I guess that's a wrap for today.
Wow. We won the battle, I think. The battle against laziness.
Yeah, that definitely made a very otherwise lazy Saturday feel a little bit more productive.
Yeah. 2 hours of productivity, I think we also earned some good time now, right? Some I don't know, some food, some drinks.
Absolutely. You know, speaking of good food in Philadelphia, we are going to get some very authentic Ethiopian food.
Um uns nun also für die selbstverständlich ehrenamtliche Wahlkampfarbeit zu belohnen, gehen wir essen. In unserer Nachbarschaft gibt es wahnsinnig viele einfache, aber auch richtig gute Restaurants. Also Libanesen, Senegalesen, Inder, Thais und so weiter und so fort. Wir gehen zum Ethiopia. Während wir auf unser Essen warten, frage ich Cedric ein wenig aus. So Cedric, you have lived in Philadelphia for 8 years and I would really love to give my listeners a feeling for this city, because it's of course pretty much in the shadow of big neighbors like New York or even Washington, which is also not that far away, Washington DC. So tell us a little bit about Philadelphia and what it is to you.
Absolutely. I think you're spot on that Philly does have that middle child syndrome, being pretty much equal distance between the on the east northeast corridor, which is basically a straight line from Washington DC in the south to the north, which is Boston, in the middle of Philly and New York. However, given its really rich history, in especially its position in American history, it's a city with a lot of characters, and they're proud of who they are. Certainly, they're very proud of their history. They're the birthplace of American Constitution.
It was written here, right?
Yeah, it was written here. It was also kind of rectified by the first Congress.
So the first American Congress actually was not situated in Washington, but it was a building which is still existing today, right here in Philadelphia. Is that correct?
That's right. That is, it's the building itself is called the Independence Hall, and on top of it is the Liberty Bell. So a couple of very iconic images that represents the birth of America. In fact, if you're wondering what they look like, the Americans have put those symbols on the back of $100 bill, so it's very hard to miss. Mm-hmm. And on the other side is another proud son of Philadelphia, Benjamin Franklin, which is also on the $100 bill.
Philadelphia ist in der Tat eine der ältesten Städte der USA. Sie war vom Stadtgründer William Penn 1681 als Hauptstadt der Quäkerkolonie Pennsylvania geplant. Und hier wurde zum Beispiel am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung beschlossen und auch verkündet, wie auch die Verfassung im Jahr 1787. Hier befinden sich mit der Independence Hall und der Liberty Bell, also der Freiheitsglocke, zwei der wichtigsten symbolischen Stätten der Vereinigten Staaten überhaupt. So that's the rich history part. What about Philadelphia today?
Philadelphia today is known, yes, for a lot of the history. A lot of middle school, high school students all over the country, they usually take a field trip to Philly to come to see these tourist spots. But in addition to that, Philly is also really known for its medical training. In fact, 1 in 5 doctors in America would have gone through part of their training here, right here, in the city of brotherly love. And that's probably one of the reasons why I'm here right now at the Medical School of University of Pennsylvania, the oldest medical school in the entire North America. Now, in addition to those things, Philadelphia is a predominantly a working class city. It is, you know, the word to describe it, many locals would say it's called gritty. Mm-hmm. Basically a little rough around the edges, which is reflected from its people. Its football fans, for example, the Eagles, who, by the way, won the Super Bowl just a couple of years ago. So it was absolutely a mad town of Philadelphia. Everything got shut down for one day. Everyone got a holiday, and there was a huge parade down the street.
honestly, a couple of people have already asked me in Germany, like, okay, Philadelphia, like, what is it like? I mean, I think that's exactly what they think of if they hear Philadelphia. Working class, grittiness, not as pretty. But I actually have to say, I mean, we've spent quite a bit of time here now on a couple of instances, like in spring now and last year as well. I really like living here.
So ist es. Ich mag Philadelphia. Die Hochhäuser im Zentrum geben mir das Gefühl, in einer Metropole zu sein. Und trotzdem ist es hier nicht zu überfüllt, nicht verrückt, hektisch, sondern alles ist fußläufig oder mit dem Rad erreichbar. Und dazu gibt es dann noch die Flüsse, den Delaware River und den, und jetzt wird schwierig mit der Aussprache, Schuylkill River, so wird es ungefähr geschrieben, die vereinen sich hier und letzterer, der Schuylkill River, der fließt auch mitten durch die Stadt und an seinen Ufern ziehen sich einige schöne Grünanlagen entlang. Im Norden gibt es sogar einen richtig ausgedehnten Park und überhaupt gibt es viele Stadtparks, dazu hübsche Rad- und Joggingwege und alles in allem lässt es sich ganz gut aushalten und Cedric stimmt mir zu.
Yeah, it is a very compact city. In downtown area, you feel like you're in the mini New York City, but at the same time, very residential once you leave that very small but very compact and dynamic midtown area, which makes a great city for young professionals, students to live because it's got a lot to offer. We have world-class museums, world-class cultural institutions, musicals. We have our own Broadway, for example, but all at a price that the mass can afford. And in addition to that, we are 1 hour away from the Atlantic Ocean. We are 1 or 2 hours away from the famous Appalachian Trail. We have a couple really big parks right at the edge of the city. So if you're into outdoors, if you're into the beach, we've got that right here in Philadelphia as well.
So viel als kleiner Einblick in unser Leben hier in Philadelphia. Den nächsten Einblick liefert euch eine andere Person, und zwar eine gute Weltwach-Bekannte. Paradies Pantanal. Neues von Lydia. Gemeint ist natürlich Lydia Möcklinghoff. Die meisten von euch dürften sie mittlerweile kennen. Eine gute Weltwach-Bekannte, eine gute Freundin und mehrfach auch zu Gast bei Weltwach und Co-Moderatorin der Südtirol-Folgen. Ach ja, und ganz nebenbei ist sie auch noch Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin. Als solche führt sie seit rund einem Jahrzehnt die weltweit wohl, soweit wir wissen, einzige Langzeitstudie zum Verhalten von Ameisenbären durch. Und zu diesem Zweck reist sie jedes Jahr für einige Monate ins Pantanal nach Brasilien, also um ihre Forschung dort fortzusetzen. Mehr dazu erfahrt ihr in Weltwach-Folge 87 und in den Weltwach-Plus-Folgen 3 und 12. Darauf habt ihr Zugriff als Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club ab dem zweiten Paket. Und nun ist Lydia also wieder in Brasilien. Sie ist ganz frisch eingetroffen und ich habe sie gebeten, uns von dort dieses Mal doch mal jetzt mit regelmäßigen Updates zu versorgen. Also News aus Brasiliens wildem Westen und von ihrer Arbeit und von ihrem Leben dort. Ich bin sicher, das wird ganz gewiss sehr interessant werden. Für die nächsten Wochen gibt es also voraussichtlich jede Folge ein Update von ihr. Und dieses Mal geht es aber noch nicht um Ameisenbären, sondern erst einmal um Rückschläge unterwegs. Denn Lydia hat schon bei der Anreise unfreiwillig das Thema fortgesetzt, dem wir uns hier bei Weltwach vor einigen Wochen schon gewidmet haben, nämlich Scheitern beim Reisen. Mehr dazu erzählt sie nun am besten selbst.
Erik und liebe Weltwach-Zuhörmenschen, liebe Grüße aus der Hängematte im Pantanal. Ja, ihr könnt jetzt fragen, ob ich verrückt bin, nach Brasilien gereist zu sein. Das mag so sein. Warum ich das getan habe, was ich hier tue und was hier so los ist, das erzähle ich euch in den nächsten Wochen. Erstmal kommt aber mein Anreisedesaster. Damit starten wir gleich mal. Ich habe nämlich so ziemlich die größte Scheiße erlebt bei meinem ersten Versuch ins Pantanal zu reisen, die ich jemals auf irgendeiner Reise erlebt habe. Also passt auf, das wird jetzt ein einziges Drama, macht euch darauf gefasst, der Puls wird hochgehen. Und zwar sollte ich letzten Sonntag reisen, also ich sollte abreisen. Dann mache ich es immer so, dann gehe ich eine Stunde vorher schon an den Kölner Hauptbahnhof in die Bierschwemme auf ein paar Bier mit Freunden, einfach, dass man noch so einen Puffer hat. Wir also da alle schön beim Kölsch. Ich irgendwann nochmal geguckt, ob der Zug auch wirklich geht, hatte ich natürlich schon vorher gecheckt, man weiß bei der Bahn ja nie. Und siehe da, nein, es waren plötzlich alle Züge den kompletten Nachmittag gestrichen, denn es war irgendwo hinter Dortmund eine Bombe gefunden worden in irgendeinem Zug. Und so kam also kein Zug mehr durch. Es gab keinen einzigen Zug, der irgendwie nach Frankfurt fuhr. Ich natürlich schon mit Puls zur Autovermietung am Bahnhof gerannt. Die hatte aber natürlich zu. Es war ja Sonntagnachmittag. Wie kommt man jetzt nach Frankfurt? Wir hatten alle den Tag vorher schon ein bisschen gefeiert. Deswegen waren alle auch nicht so, sie haben es zwar angeboten, aber ich habe dann gesagt, nee, das ist ja auch Blödsinn. Sie waren alle nicht so super wild darauf, mich die 170 Kilometer nach Frankfurt zu fahren und wieder zurückzufahren. Wir haben dann aber als Alternative uns überlegt, dass ich mir ja ein Drive-Now-Auto mieten kann. Auch gecheckt, ja, kann man am Frankfurter Flughafen abstellen, super. Ich also Drive-Now-Auto gemietet, so eine kleine Schleuder. Losgefahren, dann wurde mir schon klar, als ich das Navi eingestellt habe, dass es ganz schön knapp wird. Denn mit dem Zug braucht man ja circa eine Stunde mit dem ICE von Frankfurt, von Köln nach Frankfurt. Aber mit dem Auto natürlich eine Stunde 40, wenn man dann noch tanken muss und so eine kleine Möhre hat, dann eben 2 Stunden. Ich also nach Frankfurt gefahren, schon mega im Stress. Es wurde dann schon super knapp. Ich hatte aber Gott sei Dank genügend Puffer eingerechnet. Bis ich an den Flughafen kam und versuchte, diesen Parkplatz zu finden von DriveNow. Das war zwar beschrieben im Internet, aber nach dieser Beschreibung habe ich nichts gefunden. Ich also da gekreist, man kann ja da auch nicht einfach mal am Flughafen, die Leute sind ja wahnsinnig, ne? Man kann ja nicht einfach mal anhalten, um sich einfach mal umzugucken, wo man ist oder irgendwelche Schilder zu suchen, weil dann die Leute schon anfangen zu hupen. Ich also da irgendwie gekreist, 1000 Mal um den Flughafen rum, dann schon in Tränen. Dann hat es schon eine Dreiviertelstunde gedauert und es wurde immer klarer, okay, der Flug, den kriege ich nicht mehr. Es ging mir irgendwann auch einfach nur noch darum, dieses fucking Auto loszuwerden. Weiß nicht, darf man das sagen, Erik, bei Weltwach? Ich sag's jetzt einfach mal. Irgendwann stand ich da dann echt so auf so einer schraffierten Linie mit Warnblinkanlage. Dann kam irgend so ein Parkwächter aus irgendeinem Parkhaus angerannt und meinte, ja, er kennt das. Die Leute von DriveNow, die mit DriveNow-Autos sind alle total verzweifelt, weil den Parkplatz zu finden ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Der hat es mir dann beschrieben. Ich also, dafür musste ich aber nochmal um den ganzen Flughafen rumfahren. Und das dauerte natürlich nochmal ewig. Dann tatsächlich diesen Parkplatz gefunden. Der ist in einem der Parkhäuser. In der Beschreibung im Internet stand aber, da ist eine Schranke, die geht aber automatisch hoch, wenn man angefahren kommt. Ich also angefahren gekommen, Schranke, klar, geht nicht hoch. Ich die Hotline angerufen, 5 Minuten in der Hotline gehangen. Gut, eigentlich hatte ich ja keinen Zeitdruck mehr, weil Flug schon weg. Trotzdem stresst es dann, ne? Dann der Typ dran, der Typ natürlich, Schranke muss hochgehen. Ich so, ja, geht aber nicht hoch. Dann meinte er, ich soll den Parkplatzwächter suchen. Ich also den Parkplatzwächter gesucht, irgendwann gefunden, der die Schranke hochgemacht, ich reingefahren, den Parkplatz von DriveNow gefunden, mein Auto abgestellt, alles rausgeräumt, Schlüssel ins Handschuhfach, Auto zu, auf Miete beenden gedrückt, steht da, ja, außerhalb des Geschäftsgebiets. Nee, ich gedacht, man ist ja Optimist, ich gedacht, ja, das liegt halt irgendwie am GPS. Ich parke nochmal um. Umgeparkt, dann wieder alles raus. Man musste alles rausräumen und den Schlüssel ins Schlüssel, in das Handschuhfach tun, um auf Miete beenden drücken zu können, denn sonst hat man eine Warnmeldung bekommen, dass irgendeine Tür noch nicht zu ist oder was weiß ich was alles. Ich also alles rausgeräumt, wieder auf Miete beenden gedrückt, wieder außerhalb des Geschäftsgebiets. Okay, den Tanz habe ich dann 8 Mal gemacht mit meinem superschweren Koffer, meinem Rucksack, dem ganzen Kladderadatsch. Und natürlich irgendwie immer noch so einem diffusen Zeitdruck im Nacken. Dann irgendwann die Hotline angerufen, ich so eine Frau dran gehabt, die da zum ersten Mal, Heldin, geguckt hat, wo ich eigentlich bin. Also ich hatte ja schon 1000 Mal die Hotline am Start, da hat aber niemand mal geguckt und die meinte dann, ah nee Schatz, du darfst von Nordrhein-Westfalen nicht nach Frankfurt fahren. Ja, das hatte ich leider, das steht wohl irgendwo in den AGBs, ich habe es nicht gewusst. Wir haben es auch nirgendwo gelesen, als wir das recherchiert haben. Ja, das war dann die Tatsache. Die Frau war super nett, ihr tat es auch super leid, aber sie meinte, ja, ich kann halt entweder die Miete nicht beenden oder wenn sie die Miete jetzt sozusagen beendet für mich, dann kann das halt, also kostet es mindestens 200 Euro Strafe plus Strafverfahren hinterher. Okay, da war ja für mich eh schon klar, der Flug ist weg, ne? Ich war so mit den Nerven am Ende. Meine arme Familie, die saßen zu Hause. Ich habe halt die ganze Zeit über WhatsApp immer dramatischer werdende Sprachnachrichten geschickt. Naja, dann irgendwie noch zum LATAM-Schalter irgendwie umgebucht auf Mittwoch. Da hatte ich Gott sei Dank auch eine total nette Frau am Start. Und dann mitten in der Nacht verheult und fertig und kaputt, wie ich war, alles wieder zurück nach Köln gefahren, um das Auto dort abstellen zu können. So, das war das größte Reisedesaster meines Lebens. Gott sei Dank ging dann der zweite Versuch der Reise. Ich dachte dann schon, ob das Schicksal mir vielleicht einen Wink des Zaunpfahls geschickt hat. Hab dann aber entschieden, es zumindest noch einmal zu versuchen. Und das zweite Mal ging es dann Gott sei Dank reibungslos. So bin ich jetzt im Pantanal erstmal in Quarantäne. Heißt, ich ich bin jetzt in meinem Haus, aber darf halt mit keinen in Kontakt geraten und auch nicht in die Küche gehen. Das heißt, ich laufe ohne Witz mit den Katzen dann vor der Tür rum und wenn ich miaue, kriege ich vielleicht einen Teller mit Essen rausgestellt. Naja, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt, warum ich mir diesen ganzen Stress gemacht habe und warum ich ins Pantanal gefahren bin und was hier los ist, denn natürlich denkt ihr jetzt auch alle an die Brände. Und an die Trockenheit, das erzähle ich euch in den nächsten Weltwachfolgen, dann möglicherweise in kürzeren Nachrichten, aber das Desaster dauerte einfach seine Zeit. Macht's gut, bis denn.
Danke, Lydia. So, und jetzt seid ihr gefragt. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Und auch hier geht's mit Geschichten von Reisepannen weiter. Ich habe euch ja vor einigen Wochen gebeten, mir welche zuzuschicken. Ihr habt es zahlreich getan und so zum Beispiel Nadine Punks, die ihr ja als Gast der letzten beiden Weltwachfolgen bestens kennt. Sie hat sich gemeldet mit einer Geschichte aus dem Zug.
Hallo, mein Name ist Nadine Punks und ich möchte mit euch ein kleines Missgeschick teilen. Wenn ich daran denke, dann bekomme ich immer noch rote Ohren. Also, es begab sich zu einer Zeit, da war ich in der transsibirischen Eisenbahn unterwegs und es war Sommer, es war warm, ich habe einen Rock getragen, wir fuhren durch Sibirien und irgendwann musste ich mal auf Toilette. Ich habe leider nicht bemerkt, dass ich meinen Rock in meinen Slip gesteckt hatte hinten und so spazierte ich wieder raus aus der Toilette und mein Hintern lag quasi blank. Und so bin ich dann durch den kompletten Zug, durch die komplette transsibirische Eisenbahn gelatscht und die ist sehr lang. Und ich hatte mich auch gewundert, warum mich so die Leute angucken und anlächeln. Und so bin ich, glaube ich, gefühlt an 50 Russen vorbeimarschiert, ohne zu merken, dass wirklich jeder einen freien Blick auf mein Hinterteil hatte. Mir ist das dann erst 30 Minuten später aufgefallen und dann habe ich meine Kabine auch nicht mehr verlassen. Also, das war mein kleines Missgeschick in der transsibirischen Eisenbahn und wenn ich daran denke, dann wird mir das jetzt auch gerade schon wieder peinlich.
Vom Zug geht's zum Flughafen und von dort erzählt uns Birgit Klüger.
Lieber Erik, als fleißige Zuhörerin von Weltwach habe ich mir jetzt die Folge beim Reisen scheitern angehört. Eine sehr, sehr gute Folge und wollte auch einmal etwas dazu preisgeben, was mir passiert ist. Vielleicht auch von Interesse, diesmal ein ganz anderes Thema. Es ging um noch gar nicht so lange her und zwar war es ein Flug von Brüssel nach Entebbe. Und es startete frühmorgens um 6 Uhr, wurden wir also abgeholt. Wir haben übernachtet in Brüssel, sehr nah an einem Flughafen, an dem Flughafen. Und um 6 Uhr wurden wir also abgeholt, kamen also relativ müde und erschöpft im Flughafen an, der sehr, 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 sehr groß ist. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass du ja weißt, dass ich an Krücken gehe, was eigentlich nie ein Problem ist. Aber bei dieser Anreise beziehungsweise bei dem Suchen unseres Terminals und überhaupt war es doch ein Problem, denn als wir letztendlich unser letztes Gate erreicht haben mit einer Riesenschlange, wo man dann quasi in den Warteraum kam, hatten wir schon gefühlte hunderte von Kilometern hinter uns. So, wir kamen da an, wie gesagt, die Schlange riesengroß für mich empfunden. Es war klar, das dauert mindestens eine halbe Stunde, stehen ist angesagt. Ja, und es gibt natürlich den Bereich, wo sich die Rollstuhlfahrer oder die Behinderten durchdürfen. Ich sag das mal so, ne? Ja, und da haben wir uns dann zu entschieden, oder ich mich, sehr kurzfristig. Ja, den Eingang nehme ich und wollte also an der Schlange vorbei. Da kommt also der nette, freundliche Herr vom Sicherheitspersonal und sagt, ob ich denn angemeldet bin, was ich nicht war. Angemeldet heißt, dass du dich vorher anmeldest beim Flug, wo du ja dann abgeholt wirst als Rollstuhlfahrer oder sonst wer mit körperlicher Behinderung und dann hingebracht wirst, meistens fahrend mit so einem Elektromobil. Das mache ich nicht, das mag ich überhaupt nicht. Ich möchte da immer selbstständig bleiben. Ja, nun stand ich da und war wirklich verzweifelt, weil ich war echt am Ende meiner Kräfte. Und wir fingen also an zu diskutieren. Es wurde auch dann immer unfreundlicher, das Ganze. Und es war absehbar, ich habe keine Chance. Er lässt mich nicht vorbei, ich muss mich hinten anstellen und warten. Ja, und ich war so außer mir, dass ich dann also mir die Tränen kamen und ich da also stand und schon wirklich kurz davor war, mich auf meinem Hintern zu setzen und einfach weiter zu robben. Das hätte ich also getan, da kenne ich auch kein Pardon. Aber was passierte in dem Moment? Es war wirklich magisch. Der erste, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ein Flug nach Entebbe. Sprich, wir waren so mit die einzigen Weißen, die in der Gruppe standen. Mit, weiß ich nicht, 180 Leuten. Alle sehr dunkel davor. Also es waren sehr viele, ich schätze mal, Einheimische auch an Bord. So. Und natürlich haben alle das ganze Szenario mitbekommen. Ja, und der erste winkte mich vorbei. Und es öffnete sich eine... Die Masse, man kann es gar nicht anders sagen, und einer nach dem anderen winkte mich durch und ich war innerhalb von 3 Minuten vorne gewesen, vollkommen berührend. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Und natürlich musste der freundliche Herr vom Security mir immer wieder ein bisschen die Bänder beiseite schieben, was er auch mit einem grollenden Gesicht getan hat. Ich nenne es jetzt mal freundlich. Totale Blamage für ihn. Ja, das war erstmal das Scheitern, was für mich so aussah wie ein Scheitern, was aber dann sich in eine absolut positive Situation ergeben hat. Und ja, das ist bis heute in meinem Kopf und werde ich auch nicht vergessen, das zum Thema Scheitern. Man muss nicht immer scheitern, manchmal ändert es sich dann auch. Liebe Grüße.
Vielen Dank, liebe Birgit. Und wie immer an euch alle der Aufruf, lasst auch von euch hören. Also erzählt von euren größten Reiseniederlagen, klar, gerne, davon hören wir immer gern, aber gern auch von euren größten Abenteuern, von euren Gedanken zu unseren Folgen, zum Beispiel dieser hier mit Nick Martin oder auch zu einer anderen Folge, ganz wie ihr mögt. Lasst von euch hören. Die Nummer nach wie vor, +1 267 997 2603 oder einfach auf der Startseite von weltwach.de schauen. Dort findet ihr das grüne WhatsApp-Symbol. Dann kommt ihr auch an die richtige Stelle. Und mit dieser Zahlenfolge verabschiede ich mich für dieses Mal von euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns das gern wissen. Zum Beispiel, wie gesagt, via WhatsApp oder auch via Rezension in der Apple Podcast App. Ihr wisst ja schon, darüber freue ich mich immer sehr. Dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar. Liebe Grüße euch, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal, euer Erik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.